Herzlich willkommen zwischen den Feiertagen kurz vor Jahresende zu einer neuen Folge von Das Universum, dem Podcast, wo es um das Universum geht und alles darin mit Ruth
und Florian.
Und diesmal geht es wirklich um das Universum, denn diese Folge ist eine Spezialfolge mit nur Fragen und nur Antworten, weil wir tatsächlich, ja, seit wir diesen Podcast gestartet haben, vor einem halben Jahr so viele Fragen bekommen haben, dass sie kaum wirklich beantwortbar sind in dieser Menge, zumindest nicht, wenn wir in jeder Folge nur ein, zwei, drei Fragen beantworten. Da werden die Fragen mehr und mehr und mehr in unserer Inbox, was prinzipiell toll ist, weil wir uns immer freuen, wenn es Fragen gibt, weil wir auch den Podcast machen, um Fragen zu beantworten. Aber um ein bisschen was abzubauen am Fragenberg, haben wir gedacht, wir machen jetzt hier eine Spezialfolge, in der es nur um Fragen und Antworten geht.
Das ist extrem cool. Die Fragen sind echt super. Also es sind wirklich so viele und ihr glaubt, die Leute, die Fragen gestellt haben, glauben vielleicht, ah ja, die lesen das ja eh nicht oder so. Wir lesen das alles und es sind aber, genau, es wären ungefähr so 20 bis 30 Fragen pro Folge, die wir antworten müssten. Wir können das auch so machen, also jetzt machen wir diese Spezialfolge natürlich sowieso, aber wenn ihr eine quasi kurze E-Mail-Antwort wollt auf eure Frage, dann könnt ihr das in eurer Frage ja auch vielleicht so spezifizieren, also wenn es wirklich nur so was Kurzes ist, wo man in einem Absatz irgendwie antworten kann. Wenn das absehbar ist. Und sonst, genau, werden wir einfach, weil es einfach netter ist, oder, die Frage dann so richtig beantwortet zu bekommen in einem Podcast, werden wir das vielleicht dann immer wieder mal machen, ne?
Ja, ich glaube, diese abgesehen davon, dass du jetzt gerade hier versprochen hast, alle Fragen per E-Mail zu beantworten.
Ich bin immer so naiv. Nein, ich habe gesagt, ihr könnt spezifizieren, wenn ihr das so wollt.
Ja, naja, das wäre, du wirst schon sehen, was die Leute machen. Aber
ich habe das Internet, ja.
Abgesehen davon werden wir sicherlich immer wieder mal solche Spezialfolgen einschieben, wo wir Fragen, ausschließlich Fragen beantworten und zwar thematisch ein bisschen sortiert, weil viele Fragen auch zwar alle individuell sind, aber sich durchaus auch auf die gleichen Themenkomplexe beziehen, haben wir jetzt in dieser Folge Fragen zusammengefasst, die alle mit dem Universum, und zwar jetzt nicht mit dem Universum in seiner Gesamtheit zu tun haben, sondern
also
dem Universum an sich zu tun haben, also dem Universum als quasi Objekt, was ja durchaus auch passend ist, weil dieser Podcast ja auch das Universum heißt. Und ja, das ist tatsächlich, ich meine, das ist vielleicht, sollte man das wohl noch vorausschicken. Ich weiß nicht, wie es dir geht mit den Fragen, aber wenn ich jetzt so die Themenkomplexe rein müsste, zu denen mir Fragen gestellt werden zur Astronomie, dann sind, sagen wir mal, unter den Top 5 sind auf jeden Fall die Fragen dabei, also Fragen zur Kosmologie, also Universum, Urknall, Multiversum und so weiter, dann schwarze Löcher, dann Raumfahrt und dann ist oft noch so, also Katastrophen, Asteroideneinschläge und Aliens und sowas. Und tatsächlich, aber diese drei Dinge, also Kosmologie, Universum, Urknall, schwarze Löcher und Raumfahrt, die sind natürlich immer mit dabei. Und das sind eigentlich drei Themenbereiche,
von denen wir keine Ahnung
haben. Mit denen man als Astronom oder Astronomin eigentlich nichts zu tun hat, ja. Also, ich meine, natürlich gibt es viele Überschneidungen. Also,
ganz so ist es auch.
Schwarze Löcher, natürlich gibt es Beobachten der Astronomie, die sich mit schwarzen Löchern, mit der Beobachtung der Umgebung und so weiter beschäftigt.
Nobelpreise und so weiter.
Ja, gleiches gilt für die Kosmologie, aber jetzt sagen wir mal das, also diese ganzen, bin ich diese Geschichten von irgendwie, wie verhält sich die Zeit in einem schwarzen Loch und was war vor dem Urknall und so weiter, das ist alles theoretische Physik und reine Mathematik, also das ist nichts, was eigentlich jetzt im normalen Astronomiegeschäft vorkommt, genauso wenig wie die Raumfahrt, also sagen wir mal jetzt, wie die Rakete funktioniert oder wie eine Raumsonde von A nach B kommt, das weiß jetzt ich als Astronom jetzt per se nicht besser als irgendwer anderer, also ich weiß es ein bisschen besser, weil ich jetzt quasi mit meinem Spezialgebiet der Himmelsmechanik, der Bewegung der Himmelskörper, halt ein bisschen Ahnung habe, wie sich halt Dinge bewegen im Universum. Und du weißt vielleicht ein bisschen besser als andere, wie jetzt solche Raumsonden, Instrumente funktionieren, weil du auf diese Instrumente für deine Beobachtung angewiesen bist. Aber
die Raumfahrt. Mir die Daten, ja. Wie ist mir egal.
Ja, aber also die Raumfahrt an sich, irgendwie Astronautinnen, Astronauten, Raketen und der ganze Kram, das ist was komplett anderes als in der Astronomie. Es spielt zwar beides in der gleichen Gegend, im Weltall, aber man hat quasi, es ist vielleicht so wie, nur weil man jetzt irgendwie ein Schiff steuern kann, hat man jetzt nicht unbedingt Ahnung von Ozeanologie und dem Ökosystem irgendwie am Meeresgrund oder so. Also so ungefähr wir Astronominnen und Astronomen, wir erforschen das Universum und die Astronauten, die fliegen dahin, aber eigentlich ist es eine Disziplin für weiß nicht, Ingenieurswissenschaft, Technik, Informatik. Mhm. Also das ist immer... Wie gesagt, natürlich kriegt man einiges mit und wir können dazu schon Fragen beantworten, aber es gibt tatsächlich Leute, die, wenn man es ganz genau wissen will, besser qualifiziert sind als wir. Nur
machen die halt selten einen Podcast. Ja, das ist immer eine Frage der Availability von Antworten, oder?
Ja, natürlich. Ich meine, es gibt auch jede Menge Podcasts zu Themen, so Raumfahrtthemen von Leuten, die sich auskennen und zu Physik und so weiter. Also das sind, aber wie gesagt, wir haben ja.
Schaltet jetzt nicht um.
Es ist kein Fernsehrouter, man kann nicht umschalten. Aber nein, also wir haben ja dazu aufgerufen, wir haben ja unseren Podcast irgendwie größenwahnsinnigerweise das Universum genannt und aufgerufen, uns Fragen über das Universum zu stellen und die beantworten wir jetzt auch. Aber
jetzt
wie gesagt,
haben wir den Salat.
Aber ihr müsst damit rechnen, dass wir ab und zu eben keine Antwort wissen oder die Antwort vielleicht nicht so genau wissen, beziehungsweise verweisen wo auf Orte, wo man es genauer herausfinden kann. Weil wir natürlich.
Das sind ja auch sogar die Leute, die sich wirklich mit dem Beginn des Universums zum Beispiel beschäftigen, die ja dann auch nur einen ganz kleinen Teil wirklich genau kennen und wissen. Es ist ja so, dass jeder Wissenschaftler, jede Wissenschaftlerin ein mini kleines Puzzleteil dem Gesamtbild hinzufügt. Das heißt, wahrscheinlich sogar Kosmologen könnten nicht alle eure Fragen über den Ursprung des Universums wirklich gut, korrekt, super, vollständig vor allem und mit korrekten, genauen Zahlen bestückt beantworten.
Genau, aber wir tun trotzdem unser Bestes. Ja. Und wir fangen gleich mit einer sehr passenden ersten Frage an, also der erste oder Fragenkomplex. Also wir haben jetzt die Fragen zusammengefasst und sortiert. Und der erste Komplex beschäftigt sich mit, was ist ein Universum? Also da hat zum Beispiel uns Luke schon vor einiger Zeit geschrieben, fände es cool, wenn wir kurz erklären könnten, was ein Universum ist. Und Leon hat noch eine Zusatzfrage, nämlich hat unser Universum einen Namen. Ich fange vielleicht mit.
Ja, unser Universum hat einen Namen, nämlich das
Horst.
Universum.
Ach nee.
Horst. Herbert finde ich auch schön.
Ja.
Nein, Herbert ist ein toller Name.
Ja, ich habe nichts gegen Herbert gesagt.
Ah, es geht schon los. Na, die Sache ist ja die, dass es genauso wie bei, wenn man sagt, die Sterne sind Sonnen, ne, und hat der Mond einen Namen? Ja, der Mond. Es ist ja so, dass bei vielen Objekten im Universum und auch beim Universum selber es so ist, dass der Name, den wir dem Ding gegeben haben, dann gleich als quasi Namensgeber für eine ganze Kategorie herhalten musste. Und ja, also unser Universum heißt nicht Horst, sondern
Herbert. Nein, also das Universum.
Mit großem U, ne? Also der Unterschied ist dann oft der, dass man, also gut, nein, auf Deutsch funktioniert es schon wieder nicht. Verdammt. Auf Englisch ist es so, dass es dann The Universe mit einem großen U und Other Universes mit kleinem U.
Ja, also wir kommen später noch zu anderen Universen, aber tatsächlich, es gibt nur eins von diesen Dingern und da braucht es doch keinen eigenen Namen. Und also Universum, wenn wir jetzt wirklich mal zum Namen gehen wollen, das ist eigentlich, das Wort kommt, das ist wie so viel Lateinisch, halt Universus heißt halt Gesamt alles, also so wie Universal und so weiter, da kommt das alles her. Also das Universum, und damit sind wir auch gleich bei dem, was zuvor Luke wissen wollte, was ist ein Universum? Also Universum heißt halt Gesamt alles. Alles, was es gibt, die Gesamtheit von Raum, Zeit und allem, was an Materie, Energie und drin ist. Also alles, was es gibt, zusammen ist das Universum. Also da kommt auch irgendwie das Wort Kosmos ist ein bisschen was anderes, das heißt Ordnung auf Griechisch. Also das ist, das hat, drückt ein bisschen was anderes aus, aber Universum an sich ist einfach alles das, was ist, ist ein Universum, und da alles das, was ist, per Definition nur ein Universum sein kann, ist das eine Universum unser Universum, und das heißt Universum. Besser oder anders wüsste ich jetzt nicht, wie ich es ausdrücken kann.
Und wo kommen dann aber die Multiversen her?
Ja,
warum sagt man dann überhaupt andere Universen?
Ja, darüber redet man dann später, wenn wir Fragen zu anderen Universen
beantworten. Also ich würde noch sagen, dass es vielleicht irgendwie das all das ist, was uns zugänglich ist, was wir beobachten können.
Ja, da wird es ein bisschen metaphysisch, weil dann muss man unterscheiden zwischen Universum und dem beobachtbaren Universum. Weil ich kann dich jetzt auch nicht sehen, aber du bist jetzt trotzdem Teil des Universums.
Naja, ich bin Teil des beobachtbaren Universums, ja.
Nicht meines beobachtbaren Universums, Welt kann ich nicht beobachten.
Das stimmt. Naja, glücklicherweise, stell dir vor. Das stimmt natürlich, das ist eine wichtige Unterscheidung. Aber es ist man sagt irgendwie, das Universum sowieso alles, ja. Ganz so einfach ist es aber dann auch nicht. Ne? Man kommt da ganz schnell in Teufelsküche.
Naja, es kommt auf, man kann rein philosophisch, wenn wir jetzt bei der Philosophie bleiben, kann man sagen, alles, was ist, ist das Universum. Egal, ob wir es jetzt beobachten können oder nicht. Es kann ja trotzdem was sein, ohne dass wir es beobachten können. Behaupte ich jetzt mal. Aber es.
Es gibt aber Dinge, die wir quasi. Vermutlich, theoretisch, möglicherweise, potenziell existieren, zu denen wir nie Zugang haben können, weil sie eben nicht in unserem Universum stattfinden, sondern in einem potenziell existierenden Paralleluniversum.
Ja, aber das ist dann die Frage, das ist dann...
ob es sie überhaupt gibt, ja.
Ja, oder ob es überhaupt Sinn macht, dann darüber zu reden.
Ja.
Weil ich kann natürlich sagen, also dass ich, wenn wir jetzt wirklich, wenn wir jetzt quasi hier, so wie man es jetzt war früher, wenn wir jetzt sagen, das Universum, wenn wir jetzt keine Astronomie beherrschen würden, dann wäre halt das Universum das, was wir halt von der Erde aus mit freiem Auge sehen können. Ja, und dann ist halt zum Beispiel irgendwas sowas wie der Galaxie im fernen Weltraum, die halt absolut nicht zugänglich ist, die ist halt dann nicht in unserem beobachtbaren Universum, aber halt trotzdem da. Also insofern hängt quasi das, was du als zum Universum zugehörig bezeichnest, als vom Stand der Beobachtungstechnik ab. Also insofern macht es dann schon Sinn zu sagen, es gibt eine Entität, ein Dingens, das alles ist, und das heißt Universum. Und dann gibt es einen Teilbereich davon, nämlich das beobachtbare Universum, nämlich das, was uns zugänglich ist. Und das beobachtbare Universum, das kann sich quasi, das ist jetzt kein, das kann sich verändern, das, was Teil des beobachtbaren Universums ist.
Genau, das verändert sich ja auch mit jeder Sekunde.
Genau.
Immer größer. Ja, genau. Ja. Also es wird größer, und es wird auch größer, weil wir immer mehr und mehr davon sehen können. Zwei verschiedene unterschiedliche Effekte, von denen wir auch später, glaube ich, noch ein bisschen mehr erzählen werden.
Aber das war jetzt
nur was Luke vielleicht auch gemeint hat, war das oft, oder worauf er hinaus wollte, Leuten ist oft irgendwie dann so der Unterschied nicht klar. Galaxie, Universum und so weiter. Und das sind irgendwie jetzt gar keine blöden Fragen. Ja. Das ist wirklich sehr vielen Leuten nicht klar. Auch Unterschied Stern, Planet und so weiter. Ja. Sonnensystem, wie groß ist das? Ist unsere Milchstraße und unsere Galaxie was? Das wird oft irgendwie ein bisschen verwechselt. Ne? Also es ist irgendwie so dieses Ding, Planeten umkreisen einen Stern, Sterne bilden Galaxien zusammen mit Milliarden von anderen Sternen, und Galaxien selber, wie unsere Milchstraße, bilden größere Strukturen mit tausenden Galaxien drinnen. Es gibt Millionen, Milliarden von Galaxienstrukturen, also Galaxienhaufen da draußen im Universum, und alles zusammen, ja, alle diese riesigen Strukturen, alles, was wir kennen und auch noch nicht kennen, ist dann das Universum.
Genau, also das ist wirklich, das habe ich auch schon oft festgestellt, dass diese grundlegenden Struktureinheiten. Natürlich, wenn man sich mit Astronomie beschäftigt, dann ist es genauso simpel, logisch, wie zu wissen, dass halt irgendwie, was weiß ich jetzt, irgendwie sowas wie Stadt, Land, Kontinent und so weiter. Aber es ist halt, wenn man sich nicht mit Astronomie beschäftigt, dann ist tatsächlich, also diese Verwirrung, was jetzt quasi, dass das da das Universum und Galaxie, also dass Leute glauben, unsere Galaxie, eine Galaxie ist das ganze Universum oder Sonnensystem und Galaxie, also diese Verwirrung, die existiert ja schon. Also da.
Und bis vor ungefähr 100 Jahren wusste man das ja auch noch nicht. Ne?
Genau,
da war es. Seit 100 Jahren weiß man, dass unsere Galaxie nicht das ganze Universum ist.
Das war tatsächlich eine große wissenschaftliche Debatte. Also hieß, gab es auch in der Real, also die große Debatte.
The Great Debate.
Genau, ja, die gab es, wo da wirklich sich so, ja, heute wird das wahrscheinlich irgendwie so in der Primetime im Fernsehen übertragen. Zwei genau. Wissenschaftler, ist der Curtis Heber und wie hieß der zweite? Ich habe gerade vergessen, wie der zweite Typ hieß. Heber und.
Google it.
Ich habe mal einen Podcast dazu gemacht, aber ich habe schon wieder vergessen.
War alles, ganz was bekannter. Man nachschauen kann, braucht man nicht wissen.
Shapley, genau. Shapley war der zweite.
Shapley, genau.
Shapley. Also das, ja. die haben quasi die beiden Positionen. Der eine hat gesagt hier, dass Shapley hat gemeint, die Milchstraße ist halt... ja, die ist viel größer, als man dachte, und die Sonne ist nicht im Zentrum und alles andere, also das ist alles, das Universum ist die Milchstraße, es gibt sonst nichts. Und der Heber Curtis hat gemeint, okay, die Milchstraße ist verglichen mit allem, was sonst noch gibt, recht klein, und es gibt andere Objekte wie unsere Milchstraße überall. Und damals hat man es halt noch nicht so wirklich gewusst, hat man noch nicht die Beobachtungsdaten gehabt. Es kam dann erst in den 19, also die große Debatte hat am April 1920 stattgefunden, und so richtig hat es dann erst Edwin Hubble, wann war das, 22, ja, 23?
29.
Hat er dann erst quasi herausgefunden, dass eben tatsächlich die anderen Nebel, wie sie damals noch hießen, die man sehen konnte, eben nicht in der Milchstraße liegen, sondern außerhalb davon, dass also unsere Milchstraße nicht das gesamte Universum ist. Also das ist noch gar nicht so lange her, dass wir das nicht wussten. Hm. Ja, aber jetzt wissen wir es.
Jetzt wissen wir es, genau. Jetzt. Also alles.
Genau.
Und dann geht es gleich rasant weiter. Jetzt, wo wir wissen, was das Universum ist. Das Universum, es ist ja alles, und bekanntlich ist das alles in einem Urknall entstanden. Und das ist etwas, was auch sehr viele Leute beschäftigt und immer wieder beschäftigt, und eine Frage, die auch immer wieder kommt, und es ist auch natürlich eine irrsinnig faszinierende Frage und etwas, was sehr schwer vorstellbar und verstehbar ist. Was ist dieser Urknall und vor allem, was war davor?
Genau. Die haben wir auch mehrfach bekommen. Einmal von Benjamin, der dazu schreibt, er ist 12 Jahre alt, und einmal von Christian, der dazu schreibt, er ist 35 Jahre alt. Also,
dass gerade die Leute, die wissen wollen, was vor dem Urknall war, wo die Zeit entstanden ist, dann den Zeitpunkt ihrer Geburt.
Also tatsächlich schreiben uns einige Leute, die Fragen stellen, ihr Alter dazu. Aber in dem Fall, ich habe es extra in dem Fall jetzt extra erwähnt, um zu zeigen, dass es eben wirklich etwas ist, was alle interessiert. Ja, also egal, ob man jetzt 12 oder 35 oder noch älter ist, soll es ja auch geben, Menschen, die über 35 sind. Das interessiert eben wirklich alle, was vor dem Urknall war. Und man kann natürlich sich die Antwort einfach machen und sagen,
nix.
Den realen, wir wissen es nicht, wir haben keinen Schimmer, was vor dem Urknall war. Ja, also das ist, die Wissenschaft hat, wir haben Spekulationen, was vor dem Urknall gewesen sein könnte. Das Problem ist, dass man gerade bei dieser Frage wirklich sehr schnell in, so philosophische Barrieren läuft. Weil, ich verlinke noch was dazu in den Shownotes, weil man kann zum Beispiel sagen, ja, vor dem Urknall war halt ein anderes Universum. Ja, das ist halt irgendwie, gab es ein anderes Universum, und das ist dann in sich zusammengefallen, und bei diesem in sich zusammenfallen quasi ist alles aufeinander gekracht, und dann ist es wieder auseinandergekracht, und quasi unser Urknall, unser Anfang war das Ende des letzten Universums. Sowas kann man sich denken. Oder man kann, das ist etwas, was in der Wissenschaft untersucht wird, sowas. Und es gibt auch sowas wie das ekpyrotische Universum, das heißt wirklich so, da geht es darum, dass unser Universum, jetzt im Gegensatz zu dem, was wir vorhin gesagt haben, nur ein Ding, ein Objekt in irgendeinem höherdimensionalen Raum ist, wo es noch mehrere von solchen Objekten gibt, und die können kollidieren, und wenn jetzt zwei solche Universen zusammenstoßen, dann würde das quasi aus der Innensicht von uns aus so ausschauen wie der Urknall. Ja, also auch das sind Theorien. Es gibt andere Theorien, die noch ein bisschen wilder sind, dass halt vor dem Universum es quasi keine Zeit gab, sondern nur Raum, und dass sich dann spontan ein Stückchen Raum in Zeit umgewandelt hat, was dann auch wieder so ausschaut wie ein Urknall. Also jede Menge Spekulationen, aber wir haben tatsächlich keine Ahnung, was wirklich war.
Ja, und das Problem ist, dass wir ja da auch nicht hin können, hinschauen können, zurückschauen können. Ne? Das heißt, man könnte irgendwie, das Einzige, was ginge vielleicht möglicherweise potenziell, ist, dass sich da irgendeine Art von Signatur aus dem vorangegangenen Universum, wenn es es gegeben hat, sich rübergerettet hat über diesen Urknall und dass der jetzt noch beobachtbar ist, ne, dieses Ding, diese Signatur. Und manche Leute sagen ja auch, dass die Inflation so eine Signatur aus dem vorangegangenen Universum sein könnte.
Da müssten wir noch kurz sagen, was die Inflation ist.
Die extrem schnelle, schlagartige, unvorstellbar rasante Ausdehnung des Universums in den ersten paar Bruchteilen einer Sekunde nach dem Urknall. Also ja. Bruchteile, wirklich Bruchteile, irgendwie 10 hoch minus 30 Sekunden ja,
von
lang.
Von der wir auch noch nicht absolut sicher wissen, dass sie stattgefunden hat, aber was ja. Teil aller Theorien, Hypothesen zur Frühzeit des Universums ist, weil es halt so wahnsinnig viele Indizien gibt, dass diese Phase stattgefunden hat, aber wir haben noch tatsächlich keinen konkreten Beobachtungsbeleg. Genau, also diese Inflation
erklärt sehr viel. Aber es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, diese Dinge zu erklären. Ne? Aber die Inflation, das wäre etwas, wenn es diese Inflation, diese schlagartige, extrem schnelle Ausdehnung wirklich gegeben hat, dann wäre das praktisch, weil das würde einige Dinge erklären, die wir uns sonst nicht erklären können.
Genau.
Und das, was du vorher noch gesagt hast mit diesem das Universum, das wieder quasi in sich zusammenfällt und so weiter, das ist ja dieses Big Bang, Big Crunch Ding. Ne? Das ist etwas, das uns irgendwie eine Art von Befriedigung gibt, diese zyklische Vorstellung, weil wir das sehr gut kennen. Ne? So, das Jahr ist ja etwas Zyklisches, Jahreszeiten, es geht zu Ende, es beginnt wieder und so weiter. Dass ein Universum quasi sich ausdehnt, dann irgendwann aber die Ausdehnung langsamer wird, stehen bleibt, umkehrt, wieder in sich zusammenfällt. Und das halt die ganze Zeit so pulsiert quasi. Ja. Und das ist etwas, das wir aber ausschließen können. So ist unser Universum nicht.
Ja.
Es gibt nicht genug Zeug im Universum, um die Ausdehnung rückgängig zu machen. Also um die Gravitation zwischen der Materie im Universum reicht nicht aus, um der schnellen Ausdehnung des Universums entgegenzuwirken.
Mit dem Vorbehalt, dass wir weder noch exakt wissen, wie Gravitation eigentlich wirklich fundamental funktioniert, weil wir doch keine wirklich allumfassende Theorie haben der Gravitation, die auch die Quanteneffekte mit einbezieht, und dem weiteren Vorbehalt, dass wir diese extrem schnelle Ausdehnung des Universums halt zwar messen können und sagen, dass sie aufgrund einer dunklen Energie stattfindet, aber keine Ahnung haben, was diese dunkle Energie sein soll und die auch nicht wirklich verstanden haben. Also es kann durchaus sein, dass wir ein paar Dinge noch nicht verstanden haben. Also insofern muss man auch da noch ein paar Vorbehalte genau.
Einbringen. Wir sind nicht die Einzigen, die keine Ahnung haben. Das ist ja ziemlich generell so.
Aber das Ding ist, dass man da wirklich so diese Fragen mit was war vor dem Urknall, die sind ja, wenn sie gestellt werden, selten so technisch gestellt, dass die da wirklich wissen wollten, ja, wie schaut es jetzt aus mit dem aktuellen Stand bei der Theorie des ekpyrotischen Universums oder irgendwie sowas, sondern da geht es ja wirklich um diese eher fundamentaleren Fragen, nämlich, was war vor dem Anfang, ja,
ja.
Und da ist man, da, im Prinzip kann man sich, also egal, was wir jetzt an Erklärungen für vor dem Urknall gebracht haben, wir haben jetzt gesagt, das Universum ist halt irgendwie zyklisch, das war vorher ein anderes Universum, das halt kollabiert ist, ja, oder es war halt irgendwie, unser Universum ist mit einem anderen Universum kollidiert und oder wird kollabieren in der Zukunft und so weiter, und dann kommt wieder ein neues Universum. Also das sind ja alles Erklärungen, die diesen Anfang ja eigentlich nur nach hinten verschieben, ja, richtig. Weil dann will ich ja. Wissen, ja, was war halt dann vor dem Universum, das war, bevor unser Universum war, also da kommt man zu keinem Ende.
Wie hat das Zyklische begonnen,
genau.
Henne, Ei und so weiter.
Man kann das natürlich eliminieren, so wie es halt war, bevor Edwin Hubble rausgefunden hat in den 1920er Jahren, dass sich alles ausdehnt, und bevor man mit Einstein dann wissen oder schließen konnte, dass es eben diesen Urknall gab, dass das Universum früher viel kleiner war, dass es irgendwie so einen Phase gegeben haben muss, wo alles zusammen war, also das, was wir heute Urknall nennen. Davor ist man davon ausgegangen, dass das Universum keinen Anfang hat, dass es einfach ewig ist, dass es einfach immer schon da war und immer schon da sein wird. Ja, das ist die andere Alternative, und die ist aber auch unbefriedigend, ja, weil dann war halt schon was immer da, aber wir können uns nichts vorstellen, was immer da ist, was keinen Anfang hat, weil ja, das ist halt irgendwie, das ist nicht können wir uns nicht vorstellen. Etwas, was keinen Anfang hat, was quasi unendlich ist in der Zeit. Und das ist, glaube ich, ich habe da schon, so wie viele andere, wirklich oft und lang drüber nachgedacht, dass das halt wirklich, egal wie man drüber denkt, es kommt immer eine Antwort raus, die nicht befriedigend ist und darüber hinaus ja halt auch nicht vorstellbar ist. Also entweder es gibt einen Anfang ohne was davor oder es gibt etwas ohne Anfang. Das ist beides funktioniert nicht in unserem Kopf. Und da kann man sagen, entweder wir sind zu blöd, um die richtigen Fragen zu stellen, entweder die Fragen, die wir stellen, sind falsch, oder wir sind halt einfach generell zu blöd dafür. Also das ist jetzt irgendwie, kann das immer so vergleichen, also wir sind ja nicht gemacht dafür, das alles zu verstehen. Es ist ja nicht ausgemacht, dass wir sowas verstehen können wie den Anfang des Universums. Wir sind halt
genau, das haben wir uns so nicht ausgemacht.
Wir sind halt im Laufe der Evolution irgendwie entstanden, um halt ja hier auf der Welt zu leben und uns halt irgendwie, keine Ahnung, die Bananen vom Baum zu holen und uns fortzupflanzen und halt irgendwie, ja, was man halt so macht als Lebewesen. Aber vielleicht, wenn man es vergleicht irgendwie mit Hunden, Haustieren, Hunden, Katzen, die sind alle schlaue Viecher, aber egal wie schlau der Hund ist, ich werde ihm nicht beibringen, eine Differentialgleichung zu lösen. Das geht nicht. Das liegt außerhalb dessen, was so ein...
tue ich mir schon schwer.
Das liegt außerhalb dessen, was so ein Tier leisten kann. Und es wäre jetzt vermessen anzunehmen, dass es nicht auch Dinge gibt, die außerhalb dessen liegen, was wir leisten können. Also vielleicht...
Ja, ganz bestimmt sogar. Ja, ne?
Also vielleicht sind wir schlicht und einfach nicht in der Lage, diese Frage zu stellen und die Antwort zu verstehen, also nicht mal, beziehungsweise noch nicht mal zu verstehen, warum wir es nicht verstehen können. Also es ist einfach genauso, wie ein Hund nicht mal ansatzweise ein Verständnis für das Konzept einer Differentialgleichung kriegen kann, sind wir vielleicht nicht mal ansatzweise in der Lage, diesen Komplex dessen, des ultimativen Anfangs zu verstehen. Ja, also das... Es ist ja,
so ist es. Wir wissen, die Antwort kennen wir aber schon, 42.
Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das weiterhilft, aber...
Naja, aber das ist genau die Veranschaulichung dieses Konzepts. Also ich glaube, dass er genau das damit gemeint hat. Ne?
Douglas Adams im Per Anhalt durch die Galaxis Vers nicht gelesen hat, aber der übrigens...
Das ist einfach wir sind zu blöd, um die Frage zu stellen. Wir haben wir sind gar nicht in der Lage, eben wie du gesagt hast, das Konzept von dem, was wir überhaupt wissen wollen, zu begreifen. Ja,
ja, und natürlich, das ist eine Frage, die hat uns von Anfang an, seit uns gibt, beschäftigt und wird uns noch weiter beschäftigen. Und es ist wahr und ist immer noch für viele verlockend, das quasi mit Religion zu beantworten. Aber das hilft halt auch nicht weiter, weil natürlich kann ich sagen, irgendwie Gott war der Anfang, Gott hat es geschaffen, aber das hilft halt nicht weiter, ja, weil Gott ist ja auch nicht nichts, ja, also der muss ja auch irgendwo herkommen. Und wenn ich sagen kann, dass quasi Gott unendlich ohne Anfang ist, dann kann ich es vom Universum auch sagen. Also das haben wir eh schon vor zwei Folgen mal ein bisschen besprochen, wo wir über Gott diskutiert haben. Also man kann das natürlich und hat das auch religiös probiert zu beantworten, diese Fragen, aber ja, zumindest aus meiner atheistischen Sicht genauso wenig erfolgreich, wie es die Wissenschaft gesagt hat. Und wenn es eine tatsächliche Antwort auf die Frage gibt, dann würde ich auch mein Geld eher auf die Wissenschaft setzen, dass sie die Antwort findet, als auf die Religion.
Eher.
Ja. Obwohl ich auch aus wissenschaftlichen Gründen kein Geld auf irgendwas setzen würde, weil Glücksspiel wissenschaftlich sinnlos ist. Aber es ist wieder eine andere Frage.
Um die geht es diesmal nicht. Eine interessante Frage kam da dann noch dazu, zu dem Urknall-Themenkomplex. Wir wissen ja ziemlich genau, wann der Urknall stattgefunden hat. Wir wissen zwar nicht, was davor war, und wir wissen auch nicht genau, was bei dem eigentlichen Urknall passiert ist, aber wir wissen, wann es war. Und da gibt es irrsinnig viele Dinge, die da dafür sprechen. Das ist, da können wir auch noch drüber reden, wenn wir wollen. Die Frage ist aber die: Würde der Urknall in Frage gestellt werden, wenn man Objekte entdecken würde, die älter als 13,8 Milliarden Jahre alt sind?
Marco
stellt diese Frage.
Ja, selbstverständlich. Also das ist, da hat Marco eben grundlegendes Prinzip der Wissenschaftler quasi jetzt hier uns präsentiert mit dieser Frage, weil im Gegensatz jetzt zur Religion, ja, wenn wir jetzt etwas finden, was dem widerspricht, das selbstverständlich, dann wäre das Ganze in Frage gestellt. Also der Urknall ist jetzt nicht irgendwas, was wir uns aus Spaß und der Freude ausgedacht haben. Also das wollten damals, als diese Theorie aufkam, wollten die Leute nicht haben. Ja, also das war eine absolut kontroverse Hypothese damals, der sich die Wissenschaft nur widerwillig angeschlossen hat, weil das halt nicht für die damalige Zeit nicht sonderlich attraktiv gewirkt hat, ein Universum mit Anfang. Ja, da war es irgendwie, es war philosophisch wesentlich, hat den Leuten besser gefallen, eben ein ewiges Universum. Aber dann hat man das aber gehabt und man hat die Beobachtungsdaten, die es ja auch wirklich gibt dazu, die uns sagen, dass eben das Universum früher kleiner war als heute und dass wir beobachten können, wie es größer wird und zurückrechnen können, wann es wirklich halt so klein war, dass es eben wirklich alles quasi in einem Punkt vereint war. Und wir können mit verschiedenen Techniken, ich kann auch was in den Shownotes verlinken dazu, was man da beobachten kann. Also wir wissen aus vielen unterschiedlichen Beobachtungsdaten, dass das Universum, also das Universum, das wir jetzt beobachten, vor 13,8 Milliarden Jahren seinen Anfang genommen hat. Ja? Und wenn wir was finden würden, was deutlich älter als das, ja, also irgendwas so ein 20 Milliarden Jahre altes Drum, klar, dann wäre irgendwas falsch. Entweder die Altersbestimmung von dem 20 Milliarden Jahren alten Drum oder dass die Theorie, die wir haben, um die Entwicklung des Universums zu beschreiben. Eins von beiden wäre falsch.
Also bei der Unmenge an Daten, die für diese 13,8 Milliarden Jahre sprechen, müsste das dann ein sehr, sehr, sehr überzeugendes Drum sein, ja, das man da findet. Das müsste dann die Altersbestimmung dieses Dings wäre dann natürlich, also da würden sich alle drauf stürzen, schon klar, ja. Große, große Behauptungen verlangen nach großen Beweisen. Es wäre natürlich, ich meine, das wäre das Ding, ja. Das wäre die News.
Ja, aber das gab es ja in der Geschichte der Astronomie auch schon. Also es war so in den 50er Jahren, 60er Jahren rum, da gab es diese Situation schon einige Male, weil da war, da konnte man das Alter des Universums noch nicht so exakt bestimmen wie heute. Da ist es so auf, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, es war so um die 10 Milliarden Jahre, hat man mir gesagt, ist es alt. Und dann hat man eben Sterne gefunden, die halt mit der Altersbestimmung oder Sternhaufen oder auf jeden Fall Objekte im Universum, die sich ziemlich gut altersmäßig so so eben 12, 13, 14 Milliarden Jahre bestimmen ließen. Und das hat sich dann erst dann, und das war auch einer der Gründe, warum man eben damals noch der Urknalltheorie nicht so bereitwillig gefolgt ist, wie man es jetzt tut, wo man diese ganzen anderen Beobachtungsdaten hat. Und dann hat man das, im Wesentlichen lag das Problem an dem, was wir in der letzten Folge oder du in der letzten Folge erzählt hast, über die unterschiedlichen Populationen der Sterne. Dass es quasi unterschiedliche Generationen der Sterne gibt, die unterschiedlich chemisch zusammengesetzt sind und sich unterschiedlich verhalten, was man nicht gewusst hat. Und bei der die Beobachtungsdaten dann eben falsch interpretiert hat und aus den falsch interpretierten Beobachtungsdaten eine falsche Expansionsgeschwindigkeit des Universums berechnet hat. Und erst als man das verstanden hatte, hat sich das Ganze aufgelöst und es war wieder alles, was im Universum existiert, jünger als das Universum selbst. Aber wenn dieser Zustand wieder mal eintreten sollte, klar, dann müssen wir schauen, wie wir das auflösen. Also das ist halt die Wissenschaft. Wenn du kannst nie mit absoluter Sicherheit eine Hypothese beweisen. Das Beweisen kannst in der Mathematik was. Da ist 1 plus 1 immer gleich 2. Aber in der Wissenschaft ist alles immer nur, ja, du kannst das immer nur bestätigen oder das Einzige, was eindeutig geht, ist widerlegen. Weil wenn die Theorie sagt, das ist so und du findest was in der Realität, was nicht so ist, dann schlägt die Realität die Theorie jedes Mal.
Ja, wir stehen auf die Realität.
Die Realität ist cool. Super. Und in dieser Realität kommen weitere Fragen, die sich mit dem Universum beschäftigen. Und zwar jetzt, nachdem wir wissen, was es ist und nicht wissen, wo es herkommt, können wir uns zumindest
damit. Wir wissen aber, wann es entstanden ist.
Genau. Und was wir auch ganz gut wissen, da kommen wir jetzt wieder ein bisschen zu dem vom Anfang zurück, wie groß ist das Universum? Ja? Das wollte sowohl Erwin wissen als auch Christian. Die Frage vom Erwin hebe ich für später auf, die darfst du dann noch was dazu sagen und fangen mit der Frage von Christian an, der wollte einfach wissen, ist das Universum unendlich groß? Ja, also das Ist das nur Raum, der theoretisch definiert unendlich groß ist? Wie sieht es am Rand des Universums aus? Sind überall gleichmäßig Galaxien verteilt? Und auch das ist eine Frage, die man noch nicht wirklich, also die kann man schon beantworten, aber auch nicht absolut eindeutig. Ja? Wir wissen nicht, ob das Universum unendlich groß ist oder nicht. Was wir wissen, ist das beobachtbare Universum. Ja, also wir können das Universum anschauen, das wir anschauen können. Und das ist logischerweise endlich groß, weil was unendlich Großes tun wir uns schwer mit anschauen. Also wir können nur das sehen, wo Licht Zeit hatte in den 13,8 Milliarden Jahren, die das Universum existiert, bis zu uns zu gelangen. Das ist das beobachtbare Universum. Wie es darüber hinaus aussieht, können wir nicht sagen. Das hängt davon ab, und das will ich jetzt nicht im Detail erklären, auch da verlinke ich für die Details weitere Informationen in den Shownotes, ob das Universum unendlich groß ist, hängt mit der Form des Universums zusammen. Und die Form des Universums, damit nehme ich auch eine Frage vorweg, die uns schon Ferdinand gestellt hat. Der wollte wissen, warum ist das Universum keine Kugel oder wie ein großer Klecks geformt? Und ich weiß nicht, ob du da aus deiner galaktischen Sicht was dazu sagen willst zur Form des Universums. Hast du dich damit beschäftigt in deiner Arbeit oder hat es mit dem nichts zu tun?
Naja, in meiner Arbeit nicht wirklich. Naja, es geht um am Rand vielleicht. Ich habe mich mit dem Rand des Universums am Rande beschäftigt. Es geht um den Inhalt. Also man kann ja den Raum des Universums, die Ausdehnung und die Form des Raumes nicht ohne seinen Inhalt denken. Ja, dass die Masse bestimmt ja die Form des Raumes. Ne? Und es geht ja, also man stellt sich das dann immer so als Gesamtform vor, als Kugel, die wir quasi dann von außen irgendwie sehen oder die man überhaupt, die überhaupt möglich wäre, von außen betrachtet zu werden, so ist das ja nicht. Ja. Die Form des Universums, da geht es ja eher um die Form des Raumes selber, oder? Also die Krümmung, genau. Ne, in welche Richtung die gekrümmt ist. Ne? Und da gibt es dann...
Da muss man kurz sagen, was unendlich jetzt in dem Kontext heißt, weil wenn wir jetzt die Erdoberfläche nehmen, also die Erdoberfläche ist gekrümmt, wir leben auf der Oberfläche einer Kugel. Ja, und diese Oberfläche ist gekrümmt, die Erdoberfläche ist auch nicht unendlich groß, aber sie hat keinen Rand, sie hat kein Ende. Ich kann da beliebig lang rumlaufen auf dieser Erde, beliebig weit in jede Richtung gehen, solange ich will. Ich werde nicht von dieser Fläche runterfallen, die wird nicht zu Ende sein, da wird nirgendwo eine Grenze sein, sondern ich komme halt höchstens, wenn ich lang genug laufe oder schwimm zwischendurch, wieder dort an, wo ich schon mal war. Also das ist endlich groß, aber hat trotzdem kein Ende. Das liegt daran, dass eben diese Fläche, auf der wir leben, auf der Erde, gekrümmt ist. Ja, wenn die Fläche nicht gekrümmt wäre, dann wäre das jetzt quasi als, die Erdoberfläche ist zweidimensional. Ja, also zweidimensional gekrümmt in einem dreidimensionalen Raum. Man könnte sich also vorstellen.
Genau, was ganz wichtig ist, ist, dass man dazu sagt, es geht nicht um die Erde als Kugel, sondern es geht nur um die Oberfläche. Das ist diese zweidimensionale Analogie des dreidimensionalen Raums. Der Raum wäre die zweidimensionale Oberfläche der Erde, nicht die Erdkugel.
Genau, also das jetzt mal kurz in die eine Dimension drunter zurück. Also wir können auch sagen, dass du kannst natürlich auch eine Fläche ohne Krümmung vorstellen. Ja, also ein Blatt Papier, legst du irgendwo hin. Das ist auch zweidimensional mit einer Oberfläche und die ist eben nicht gekrümmt. Ja, und die ist halt, zum Beispiel beim Blatt Papier ist die halt endlich groß, weil irgendwann ist das Blatt Papier zu Ende. Aber man kann sich zumindest theoretisch ein unendlich großes Papier denken. Ja, dann hast du halt einen Raum, wo du auch beliebig weit in jede Richtung gehen kannst und nie zu einem Ende kommst, weil das halt einfach unendlich groß ist. Und das sind so im Wesentlichen die Optionen, die du auch im Universum hast, nur halt mit einer Dimension mehr. Also das Universum ist quasi ein dreidimensionaler Raum, der dann halt, wenn man es jetzt diese Analogie weitertreiben will, halt, wenn er gekrümmt ist, in einem vierdimensionalen Raum irgendwie gekrümmt ist. Also das Universum wäre dann die Oberfläche einer vierdimensionalen Kugel, das sich keiner mehr vorstellen kann. Aber die Frage, ob der Raum oder wie der Raum gekrümmt ist, die bleibt dann natürlich. Also das Universum kann halt gekrümmt sein oder es kann nicht gekrümmt sein. Ja, wenn das Universum nicht gekrümmt ist, dann heißt es flach. Ja, das ist das, was Ferdinand in seiner Frage geschrieben hat. Also das heißt immer, dass das Universum flach ist. Das ist keine wissenschaftliche Bezeichnung. Oder doch, es ist eine flach ist eine wissenschaftliche Bezeichnung. Heißt halt nur so viel, dass wenn du jetzt den Raum als in seiner Gesamtheit betrachtest, dass der eben dann nicht irgendwie in sich gekrümmt ist, so wie es die Oberfläche einer Kugel in zwei Dimensionen der Fall ist. Das Universum kann halt entweder flach sein, nicht gekrümmt, es kann positiv gekrümmt sein, das wäre das analog zu einer Kugel, oder es kann negativ gekrümmt sein, das wäre, das heißt Sattelfläche, es schaut ungefähr so aus wie ein Pringle-Chip, nur in einer Dimension mehr, falls jemand was mit dieser Beschreibung anfangen kann. Aber tatsächlich ist, also wir wissen nicht genau, welche Form das Universum hat. Unendlich groß wäre das Universum im klassischen Sinn, dass du halt wirklich, wenn es flach ist oder wenn es negativ gekrümmt ist, wenn es positiv gekrümmt ist, also quasi eine höherdimensionale Kugel wäre, dann hätten wir die gleiche Situation wie auf der Erdoberfläche, dann wäre das Universum nicht unendlich groß, aber trotzdem ohne Grenze. Aber wie es genau ist, wissen wir nicht. Man kann Messungen anstellen dazu, direkte und indirekte, und die haben uns bis jetzt gezeigt, dass das Universum so aussieht, wie wir ein flaches Universum erwarten. Ja, also unendlich groß, ohne Krümmung. Aber die Genauigkeit der Messungen, die wir anschauen können zu dem Thema, ist noch nicht gut genug, um das wirklich eindeutig zu sagen. Also wir wissen nicht, ob das Universum unendlich groß ist oder endlich groß ist, und wir wissen nicht, welche Form das Universum genau hat. Alles schaut so aus, als ist es flach und unendlich groß, aber kann auch anders sein.
Und es ist erstaunlich nahe dem Flachsein. Also man weiß noch nicht genau, ob es wirklich, wirklich flach ist, aber es ist das Erstaunliche daran ist, dass es tatsächlich so aussieht. Es ist viel flacher, als wir uns erwartet hätten. Ne? Es ist ja auch, also die Krümmung des Universums hängt von seiner Masse, von der Masse ab, die drinnen ist. Ja? Genauso wie die Sonne den Raum krümmt, so dass sich dann die Erde so rundherum und die anderen Planeten bewegen müssen. Masse krümmt den Raum. Ne? Genauso krümmt quasi die Gesamtmasse, die das Universum enthält, das Universum selbst. Und es gibt eine Art kritische Masse. Eigentlich ist es eine Massendichte, also eine Verteilung der Masse irgendwie. Und wenn mehr Masse da wäre, dann wäre die Krümmung positiv. Und das hängt dann auch mit diesem Big Crunch-Szenario zusammen quasi. Also wenn das Universum positiv gekrümmt wäre, dann würde es irgendwann auch zu einer Verlangsamung und zu einem Stillstand der Expansion kommen und zu einer wieder zusammen Crunchung. Und das ist irgendwie ziemlich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auszuschließen. Also da ist einfach nicht genug Zeug da, damit das der Fall ist. Und es ist so, dass das wirklich außergewöhnlich nahe der Nullkrümmung ist, und genau deshalb gibt es ja dieses Szenario der Inflation, um diese Flachheit zu erklären. Und man kann sich das dann irgendwie so vorstellen, dass wenn das Universum trotzdem noch eine Krümmung hat, dann wäre diese Kugel so unfassbar wahnsinnig riesig, dass wir diese Krümmung einfach in unseren Maßstäben, die wir schon vom Universum beobachtet haben und beobachten können, noch nicht wahrnehmen können. Ja? Also diese Inflation hat das Universum auf einen Schlag so aufgeblasen, dass es quasi größer war als wir, oder dass die Krümmung dieser potenziellen gekrümmten Kugel des Universums von uns nicht mehr wahrnehmbar ist als Krümmung, weil sie zu groß ist. Ja?
Also das macht ist, das Sinn? Ja, das ist, man kann es mit der Erdoberfläche gut veranschaulichen. Wenn wir jetzt über die Erde laufen, ja, dann schaut das ja auch alles sehr flach für uns aus. Ja, wir wissen, dass wir auf der gekrümmten Oberfläche einer Kugel leben, aber für uns schaut es aus, wenn wir jetzt nicht mit dem Flugzeug irgendwo ganz hoch fliegen oder irgendwie sowas, ja, wenn ich jetzt irgendwo am Feld rumstehe, dann schaut das alles sehr flach aus, ja, weil ich sehr, sehr, sehr viel kleiner bin als die gesamte Erdoberfläche und diese Krümmung gar nicht absehen kann. Und genauso stellt man sich auch mit der Inflation vor. Man sagt, okay, das Universum ist vielleicht positiv gekrümmt, aber halt in der Inflation zu einer so gewaltigen mehrdimensionalen Kugel aufgeblasen worden, dass der kleine Teil, den wir überblicken können, unser beobachtbares Universum, halt im Vergleich dazu so enorm winzig ist, dass es für uns halt ausschaut wie flach. Und vielleicht zum Verständnisproblem, das ist, glaube ich, das, was Ferdinand auch gefragt hat, warum ist es keine Kugel? Weil man sich ja wirklich eben das Universum zwangsläufig wie eine große Kugel vorstellt, weil wir uns halt auch nichts Höherdimensionaleres als eine Kugel vorstellen können. Aber man stellt sich auch deswegen wie eine Kugel vor, wegen dieser Urknall-Metapher. Ja? Wenn du was hast in einem Punkt, das sich ausdehnt in alle Richtungen gleichmäßig, ja, dann ist es ja quasi wie ein Luftballon, der aufgeblasen wird. Auch das ist wieder ein Verständnisproblem, das aufgrund des Mangels der unserem Hirn verfügbaren Dimensionen entsteht, ja, weil der Urknall muss ja nicht an einem einzigen Punkt stattgefunden haben. Auch das haben wir in einer früheren Folge schon mal beantwortet, die Frage, an welchem Ort der Urknall stattgefunden hat, ja, oder wo die Mitte des Universums ist, ja, also den Ort gibt es nicht und das Universum hat
überall
keine Mitte,
und nirgendwo.
Weil eben damals alle Orte ein Ort waren und sich das alles ausgedehnt hat, weil der Urknall eben keine Explosion in einem Raum war, sondern die Ausdehnung des Raums selbst. Und du kannst eine Expansion auch problemlos anders kriegen. Ja? Wenn du dir vorstellst, dass irgendwie so ein unendlich großes Gummituch, ja, wo du jetzt an allen Seiten gleichzeitig dran ziehst, ja, und dann wird sich das ausdehnen und dann ist es immer noch unendlich groß als vorher. Ja, und das kannst du beliebig weitermachen, ja. Also das scheitert wieder an unserer Vorstellung, uns sowas die zu visualisieren. Aber das Universum muss jetzt nicht zwangsläufig irgendwie sphärisch sein. Ja, das sind alle anderen Möglichkeiten auch involviert.
Genau, und ich glaube, es geht auch darum, diese sphärische Vorstellung ist auch die, dass wir den Raum, das Problem ist die, dass wir wir nehmen den Raum als Raum wahr, ne? Als leeres Zimmer oder so, ja. Und in Wirklichkeit ist es ja die Raumzeit. Raum und Zeit sind untrennbar miteinander verknüpft. Wenn wir hinausschauen in das weit entfernte Universum, dann schauen wir nicht jetzt aus der Mitte unserer Kugel hinaus an den Rand der Kugel, sondern wir schauen, während wir hinausschauen, gleichzeitig auch in der Zeit zurück und diese Galaxien, die wir sehen, die waren, wir sehen sie dort, wo sie damals waren, ja, die sind jetzt schon wieder ganz woanders. Also es ist nicht so, dass wir in der Mitte von einer Kugel sitzen, in die wir einfach so hinausschauen, sondern das Ganze ist eine dynamische Raumzeit, die man sich nicht einfach so als leeres Zimmer vorstellen kann. Ne?
Das ist auch, jetzt mal auf den Fragenteil von Erwin einzugehen, der hat auch gefragt, wie groß ist das Universum wirklich? Und auch da kommt auf das gleiche Problem. Also man könnte sich denken, der Urknall hat vor 13,8 Milliarden Jahren stattgefunden. Ja, das heißt, es ist also nichts im Universum hat mehr Zeit gehabt als 13,8 Milliarden Jahren, um von A nach B zu kommen. Also wir können nicht weiter schauen als 13,8 Milliarden Lichtjahre irgendwo hin. Was falsch ist, ja, weil sich das Universum eben ausgedehnt hat, ja, also während das Licht unterwegs war, ja, also wenn man jetzt das älteste Drum, wenn es so eins gibt im Universum, da kann nicht älter als 13,8 Milliarden Jahre sein, sonst hätten wir den Urknall schon in Frage stellen müssen, wie wir vorhin gesagt haben, ja, jetzt hat sich dieses Ding, dieses Licht halt 13,8 Milliarden Jahre in alle Richtungen ausgebreitet, währenddessen hat sich das Universum aber ausgedehnt, ja, das heißt, während das Licht unterwegs war, ist mehr Raum dazugekommen, den das Licht durchqueren muss. Das heißt, wenn wir jetzt was beobachten, wo das Licht 13,8 Milliarden Jahre gebraucht hat zu uns, ja, also was wir nicht tun, so weit haben wir noch nicht geschaut, aber dann ist die Distanz, die das Licht zurückgelegt hat, deutlich größer als 13,8 Milliarden Lichtjahre. Das heißt, das kann man auch ausrechnen. Also das beobachtbare Universum, was ja tatsächlich jetzt vereinfacht gesagt eine Sphäre ist, in deren Mitte wir sitzen, das ist nicht das gesamte Universum, aber das, das wir beobachten können, das hat einen Durchmesser von ungefähr 93 Milliarden Lichtjahren. Also wir können in jede Richtung knapp 46,5 Milliarden Lichtjahre schauen.
Genau, aber wir können dort aber eigentlich auch nicht. Wir können nicht so weit schauen. Wir sehen die Dinge, die wir sehen, wie sie vor diesen 13,7 Milliarden Jahren ausgeschaut haben, sind jetzt dort.
Genau.
Jetzt, sind wir beim nächsten Problem. Die haben sich dorthin bewegt. Wir sehen die nicht in einer Entfernung von 45 Milliarden Lichtjahren.
Genau, das ist ein Punkt.
Sondern wir sehen sie damals, jetzt, wenn es dieses, okay, nennen wir es jetzt einfach mal jetzt, for the sake of the argument, okay. diese Dinge, die damals näher an uns dran waren, wir haben uns voneinander wegbewegt. Das Licht hat sich durch diese Expansion des Raums doch noch gerade bis zu uns geschafft, ja. Und mittlerweile sind die so weit weg, ja. Das heißt, das ist die Ausdehnung dieses beobachtbaren Universums, ist zwar ungefähr 90 Milliarden Lichtjahre, aber dort können wir nicht hinschauen, so wie diese Galaxien jetzt sind, sondern wir sehen sie nur, wie sie am Anfang waren.
Ja, es ist alles sehr kompliziert mit diesem Universum.
Es ist alles sehr kompliziert.
Wegen dieser Ausdehnung, und da haben wir jede Menge Fragen bekommen zur Ausdehnung.
Genau, wie das Universum 45 Milliarden Lichtjahre Radius haben kann, das Beobachtbare, das hat Daniel auch gefragt. Ich hoffe, das haben wir jetzt mehr oder weniger beantwortet. Eine andere Frage ist auch noch, auch sehr interessant, auch etwas, was sehr viele Leute beschäftigt. Wohin dehnt sich das Universum aus?
Ja.
Und das fragt Imke.
Wissen wir nicht, würde ich sagen, oder? Da hast du was eine bessere Antwort.
Naja, ich würde sagen, dass dieses Wohin auch irgendwie eine falsche Vorstellung ist. Also das ist irgendwie so, wenn man mal am Nordpol steht und fragt, wo ist Norden?
Da.
Oben? Schwierig, ja? Da geht es überall nach Süden. Ne? Es verliert quasi das Konzept irgendwie seine Bedeutung. Also ich würde mir das eher so vorstellen, dass der Raum ist quasi alles, was da ist. Ja? Also der ist schon überall. Und er wird aber selber größer. Der Raum, die Raumzeit, ja, selbst dehnt sich aus. Also der Raum dehnt sich nicht in irgendetwas anderes hinein aus, sondern der Raum bläst sich quasi auf, ja. Ein kleines Stückchen Raum erzeugt mehr Raum. Das ist anscheinend etwas, was dem Raum innewohnt, ja. Diese Energie, ja. Der Raum ist ja auch, wenn er leer ist, nicht energielos, ja. Da ist eine Energie, die ist im Raum enthalten. Und das ist eben auch genau das, was man dunkle Energie nennt.
Wenn man glaubt,
zu dieser Expansion führt. Ja, genau.
Also das mit dem, man kann sich vielleicht so ein bisschen wieder vorstellen, insofern man sich sowas überhaupt vorstellen kann, aber das, was ich vorhin mit dem Gummituch gesagt habe, ja, wenn du dir jetzt quasi einen Raum vorstellst, einen zweidimensionalen Raum, ja, der aus unendlich groß ist und quasi ein unendlich großes Gummituch. Ja, und nicht ein Gummituch, das irgendwo in einem Raum rumliegt, weil es gibt nur die zwei Dimensionen. Ja. Es gibt nur dieses große Gummituch und das ist unendlich groß, und wenn ich das verdoppel, wenn ich das so lange dran ziehe, bis es doppelt so groß ist, ist es halt immer noch unendlich groß, ja, weil unendlich verdoppelt ist immer noch unendlich. Also dehnt es sich nicht in irgendwas aus, es wird halt einfach mehr. Zwischen jedem Punkten kommen neue Punkte. Und genauso ist es auch mit der Expansion. Ist es auch mit der Expansion des Universums. Also die breitet sich nicht in einem Raum aus, nach allem, was wir wissen, sondern es wird halt einfach der Raum, der da ist, wird mehr.
Genau, so ist es. Also es ist irgendwie, das ist einfach etwas, man muss da bis zu einem gewissen Grad, glaube ich, sich einfach damit abfinden, dass unsere tägliche Erfahrung, unsere Wahrnehmung, die ja auch der Grund für unser Vorstellungsvermögen ist, ja, das einfach nicht tabackt. Ja. Wir können uns das einfach nicht anschaulich vorstellen, weil unsere Vorstellungs, alles was wir erfahren haben und alles, worauf unsere Vorstellungswelt basiert, ist anders, ja. Bei uns gibt es immer das endet irgendwo, ja. Das ist, wir kennen dieses Konzept, also dieses Konzept der Unendlichkeit, das ist halt einfach etwas, das ist extrem schwierig für uns. Und man kann aber sich irgendwie von dieser bildlichen Vorstellung bis zu einem gewissen Grad auch, glaube ich, lösen und es trotzdem verstehen oder sich trotzdem irgendwie vorstellen, okay, ja, so könnte es sein. Ich kann mir das zwar nicht als Bild vorstellen, aber ich kann mir vorstellen, dass es so sein könnte.
Genau. Und dass dieses Vorstellungsproblem, das ist in den Fragen zu den Expansionen noch öfter aufgetaucht. Also hat irgendwie Ben hat da auch gleiche Frage gestellt. Also da ging es auch um den Verständnis, das Verständnisproblem. Also wenn die Galaxien entfernen sich, der Raum expandiert, was heißt das? Ist mit Raum einfach die Distanz gemeint, weil wenn die Galaxien sich voneinander entfernen, wird die Distanz zwischen ihnen größer. Das stimmt zwar, aber eben tatsächlich nicht, weil die Galaxien sich durch den Raum bewegen. Ich meine, das tun die auch, aber das ist ein Effekt, der deutlich geringer ist. Ne? Das, was da eben passiert ist, dass wirklich eben zwischen den Galaxien der Raum mehr wird. Und drum entfernen sie sich voneinander. Also nicht, weil sie sich durch den Raum bewegen, sondern weil der Raum mehr wird. Und das ist, also er fragt weiter, ist der Raum nicht doch etwas eigenständig Existierendes wie der Äther, dessen Idee jedoch widerlegt ist? Und ja, also die ganze Äther-Geschichte, der Äther war ja etwas, das man eingeführt hat, ein Medium, das den Raum durchdringt, das überall im Raum ist, weil man erklären wollte, wie sich Licht ausbreitet, weil man eben dachte, es braucht irgendwas, in dem das Licht sich ausbreiten kann. Also das hat mit dem
Wellen brauchen etwas. Genau, da muss etwas schwingen.
Was nicht stimmt, wie man weiß, und weswegen der Äther tatsächlich widerlegt ist. Aber der Raum ist, und das war ja die große Erkenntnis von Albert Einstein, dass er wirklich gesagt hat, der Raum ist nicht einfach nur eine metaphorische, gedankliche Bühne, auf der Dinge stattfinden, sondern der Raum ist tatsächlich etwas. Der Raum ist ein eigenständiges physikalisches Objekt, das halt Gesetzen unterliegt, das sich verändern kann, das sich krümmen kann. Ja? Und in dem Fall ist der Raum tatsächlich, wie Bender schreibt, der Raum ist etwas Eigenständiges. Ja? Und kein Äther, aber der ist genau das, was sich eben verändert, was mehr wird, weswegen die Galaxien sich voneinander entfernen.
Genau, und er fragt auch, was mit dem Raum in einem Atomkern ist, ob es dort auch immer mehr Raum gibt und es nur durch die starke Kraft festgehalten wird. Ja, genau so ist es. Die starke Kraft ist, ja, wie der Name schon sagt, sehr stark und wirkt auf extrem kleinen Entfernungen und dadurch werden die Atomkerne zusammengehalten. Man braucht aber gar nicht so eine starke Kraft. Die Gravitation, die bei weitem schwächste der vier großen Kräfte, reicht auch schon aus. Ja? Also nur auf gewissen Entfernungen. Drum ziehen sich ja Andromeda und Milchstraße an. Drum bewegen sich die aufeinander zu. Der Raum zwischen den beiden dehnt sich zwar quasi auch aus, aber die Gravitation überwindet diese Ausdehnung, ist stärker noch auf die schon große Distanz, aber doch auf Universumsskalen relativ kleine. Ja? Und dadurch kommen die beiden aufeinander zu, weil sie befinden sich quasi schon im gleichen Potentialtopf, wenn man sich das so vorstellen will, in der gleichen Delle, im Gummituch. Ja? Und nur wenn diese Distanzen noch größer werden, dann kann die Gravitation dass diese Expansion nicht mehr überwinden.
Also man kann sich das auch wieder hier so vorstellen, also es wird ja gern für die Expansion des Raums so das Bild des Gummituchs oder sowas verwendet, was viele Probleme hat, aber für den Fall können wir es nehmen und zwar nicht als Tuch, sondern einfach als Gummiband, Gummischnur. Ja? Wenn du jetzt quasi hier das eine Ende irgendwo festbindest und am anderen Ende ziehst, dann dehnt sich das Gummiband überall gleichmäßig aus. Und wenn du da jetzt mit dem Filzstift Markierungen drauf malst, dann wirst du sehen, dass sich jede Markierung von jeder anderen Markierung entfernt. Und zwar halt umso schneller, je weiter diese Markierungen voneinander entfernt sind. Das ist das klassische Bild. Jetzt kannst du aber quasi das Gummiband zerschneiden und da tust so ein kleines Stück Draht dazwischen, also wirklich festen Draht und dann ziehst du wieder dran, dann passiert das Gleiche, ja, dann dehnt sich das Gummiband auch aus überall, aber das Stückchen Draht dehnt sich nicht aus, ja, weil der Draht eben durch wesentlich stärkere innere Kräfte zusammengehalten wird als das Gummiband und genauso ist es eben auch, das Sonnensystem dehnt sich auch nicht aus, weil das eben durch die Anziehungskraft zwischen, der Gravitationskraft zwischen den einzelnen Himmelskörpern quasi zusammengehalten wird, obwohl der Raum selbst sich halt ausdehnt, diese Expansion, aber die ist auf kleinen Skalen eben deutlich größer und das ist eben...
Es funktioniert erst, wenn genug Raum da ist, ja, der sich eben ausdehnen kann oder ausdehnt. Ja. Wenn genug von dem Raum da ist, dann schaffen es die Kräfte zwischen den Dingen nicht mehr.
Wenn du halt dann wenn du wirklich stark am Gummiband ziehst, dann irgendwann wird auch das Drahtstück zerreißen oder sich anfangen auszudehnen. Und das ist halt was dann irgendwie in ferner Zukunft passiert. Und das hat auch Tufshin, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, den Namen hoffentlich gefragt, wird sich am Ende alles durch die Ausdehnung voneinander trennen, falls die Gravitation zu schwach ist. Und das ist tatsächlich ein Szenario für das ferne, für die ferne Zukunft des Universums, dass irgendwann wird tatsächlich alles, wird die Expansionskraft wirklich alle anderen Kräfte toppen und dann ja, zerreißt es auch die Atome. Big Rip heißt, glaube ich, das Szenario, dass wirklich alles auseinandergerissen wird, was halt irgendwie da ist. Aber dauert noch.
Fröhliche Aussichten. Dauert, glaube ich, noch ein paar Trilliarden Jahre. Also macht euch keine Sorgen. Das haben wir jetzt, glaube ich,
es gab noch Fragen zur Expansion über die Lichtgeschwindigkeit. Also wenn das, Herr Thier, Andreas wollte noch zu dem Thema wissen, ob sich das Licht, also wenn der Raum sich ausdehnt, muss sich das Licht nicht im gleichen Maße ausdehnen und deswegen der Einfluss gleich null sein. Also die Frage, wenn man jetzt quasi hier das ist tatsächlich auch etwas, was...
Das ist die Rotverschiebung, die Ausdehnung des Lichts.
Genau.
Also durch die Ausdehnung des Raums.
Das Licht genau, ist halt in dem Fall kein Gummiband oder sowas, sondern es ist eine Welle, also das, die sich dann tatsächlich ausdehnt, ist das falsche Wort, aber es wird halt einfach, es ändert sich, die Frequenz ändert sich, also die Farbe ändert sich. Und das ist ein Effekt, der halt quasi nicht verschwindet, sondern den man beobachten kann. Also weil das Universum sich ausdehnt, wird auch das Licht gedehnt, aber das hat eben nicht, wie Andreas vermutet, einen Einfluss, der gleich null ist, sondern tatsächlich einen Einfluss, den wir beobachten können, nachdem wir das Ganze überhaupt erst entdeckt haben mit der Ausdehnung.
Ja, und es ist auch so, das war, glaube ich, auch irgendwo eine Frage, warum, wenn sich der Raum mit Lichtgeschwindigkeit ausdehnt, wie wir denn das Zeug überhaupt noch sehen können, das können wir ja dann nicht mehr sehen. Also, das Zeug, das quasi jetzt, das sehen wir schon, ich sage immer jetzt, also furchtbar, egal, das, in dem Jetzt der fernen Galaxie, ja, wird Licht ausgesandt. Und wenn diese Galaxie in einer Entfernung ist, die quasi, wo sich der Raum dazwischen mit über Lichtgeschwindigkeit schon von uns entfernt, weil es eben so weit weg ist, dann kommt dieses Licht in der Zukunft nie mehr zu uns. Ja. Wir können jetzt hier Dinge beobachten, die quasi schon früher ihr Licht ausgesandt haben, die wären jetzt schon zu weit von uns entfernt, damit wir sie überhaupt noch sehen können. Ne? Wir können sie in der Vergangenheit aber schon noch sehen, weil ja das Universum da kleiner war. Und darum können wir Dinge sehen, die sich anscheinend mit Lichtgeschwindigkeit von uns wegbewegen.
Genau, aber wir sind in ferner Zukunft und das waren tatsächlich, ich glaube, Sebastian hat diese Frage gestellt und bei Tufshin kam es auch nochmal vor, das Thema. Ja, in ferner Zukunft hat sich durch die Expansion irgendwann mal alles wirklich so weit entfernt von uns, dass halt wirklich kein Licht mehr ankommt. Dann sehen wir nichts mehr. Aber das ist...
Dauert noch.
Genau.
Also das ist dann schon jenseits, da sind schon alle Sterne irgendwie verglüht und gibt es dann nur mehr schwarze Löcher, die einander umkreisen, traurig und dunkel und so irgendwie. Ja.
Also bevor wir zum nächsten Punkt übergehen, also ich sage noch
kurz... On this happy note.
Also Thomas hat auch noch diese Frage gestellt mit der Ausdehnung der Materie. Sebastian, den haben wir schon erwähnt. Ja genau, hier Alex hat noch was gefragt, der wollte wissen, also zur Inflationsphase, zur Ausdehnung, weil sich ja das quasi der Raum in dem Fall deutlich schneller als das Licht ausgedehnt hat, wie man so oft sagt, was der Raum ja durchaus darf. Man darf halt nur nicht schneller durch den Raum sich bewegen als Licht. Und er wollte wissen, Alex, kann man die Geschwindigkeit dieser Ausdehnung im Verhältnis zur Lichtgeschwindigkeit angeben? Und ich würde sagen...
Ja, es ist ein Faktor von 10 hoch 30.
Echt? Ach gut, ich hätte nämlich gerade gesagt, ich weiß es nicht, beziehungsweise ich weiß nicht, ob man es so angeben kann, weil ja...
Das habe ich mir irgendwann einmal ausgerechnet, weil mich Leute das auch
gefragt haben. Sehr gut. Passt, na dann, ja. Wunderbar. Dann werde ich probieren, mir das zu merken.
Also der Raum darf, was er will, also die Raumzeit. Ja. Man kann sich, wenn man massebehaftet ist, nicht schneller als Licht durch den Raum, durch die Raumzeit bewegen. Der Raum selber kann das sehr wohl.
Gut, dann kriegst du noch, das musst du beantworten, hier von Stefan, noch einen kurzen Zusatz zur Expansionsgeschichte, bevor wir zu was anderem kommen. Da ging es um die Hubble-Konstante und er wollte wissen, ob die Hubble-Konstante zunimmt. Und vielleicht erklärst du, was die Hubble-Konstante ist und was die so treibt. Das ist dein Spezialgebiet.
Genau, die Hubble-Konstante betreibt nicht viel. Die Hubble-Konstante ist die... quasi die Ausdehnungsgeschwindigkeit des Universums pro Raumeinheit.
Ja, das ist eine Einheit.
Okay, also das Universum.
Die Einheit ist quasi Geschwindigkeit pro Entfernung. Also es ist keine Geschwindigkeit, sondern Geschwindigkeit pro Entfernung. Ja.
Genau. Und das heißt, etwas, das jetzt ein Megaparsec, sehr große Entfernungseinheit, von uns entfernt ist, bewegt sich mit ungefähr 70 Kilometer pro Sekunde von uns weg. Das ist diese Einheit, ne? Die Hubble-Konstante ist etwa 70 Kilometer pro Sekunde pro Megaparsec. Wenn etwas 2 Megaparsec von uns entfernt ist, bewegt sich dementsprechend doppelt so schnell von uns weg. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist die Frage ja auch die, dass in der Zeit zurückgerechnet, wenn man sich jetzt diese Hubble-Konstante hernimmt als Geschwindigkeit pro Größe, ja, dass wenn man in der Zeit zurückgeht und das Universum noch viel kleiner war, kann sich das Universum nicht dementsprechend ausgedehnt haben. Ja? Darum geht es in dieser Frage.
Und kann es?
Ja, das ist eine sehr lange Frage. genau, das heißt, es geht um die Verdopplung des Durchmessers. Ja? Wenn man sich das vorstellt, das Universum dehnt sich aus mit so und so viel Kilometer pro Sekunde pro Megaparsec, war es damals, kurz nach dem Urknall, noch sehr klein. Das heißt, konnte sich auch nur mit einer kleinen Geschwindigkeit ausdehnen. Wie konnte es sich dann überhaupt so groß ausdehnen und so schnell und vor allem in der Inflation? Ja? Diese Hubble-Konstante ist eine Beobachtung. Das ist etwas, was wir von unserer Position im beobachtbaren Universum ausgehend nach draußen hin beobachtet haben. Ja? Das ist nicht die Expansionsgeschwindigkeit des gesamten Universums. So etwas gibt es ja auch gar nicht. Ja? Die Expansion ist immer relativ zur Entfernung in diesem Universum. Es ist jetzt nicht so, dass das Universum als ein Ganzes eine Expansionsgeschwindigkeit hat. Das würde auch gar nicht gehen irgendwie. Ja? Also es ist wie eben tatsächlich wie der Rosinenkuchen, wenn man diese Analogie hat, ja, wo der Kuchen mit den Rosinen drinnen beim Backen aufgeht und sich dann dementsprechend ja, all die einzelnen Rosinen voneinander entfernen. Und je weiter die Rosinen voneinander weg sind, desto schneller scheinen sie sich auszudehnen. Genauso ist es. Ne? Also es ist eine Einheit, es ist eine Expansionsgeschwindigkeitseinheit im Raum relativ.
Und die ja tatsächlich.
Zwei Dingen relativ zueinander. Ja? Und,
tatsächlich, ich glaube, es ist
auch. Macht das Sinn?
Ja, ich glaube, die Frage mit der Woche um die Zeitabhängigkeit der Hubble-Konstante, die hat ja auch mit der dunklen Energie zu tun, weil wir wissen ja, dass das Universum sich heute schneller ausdehnt als früher.
Genau.
Das heißt, die Hubble-Konstante war früher anders als heute. Insofern richtig. Ist der Name Konstante jetzt relativ blöd.
Der Name Konstante ist eher was Doofes, ja. Es ist ja so, dass sie tatsächlich über einen sehr langen Zeitraum sehr konstant war. Ja? Also es hat sich am Anfang des Universums natürlich wahnsinnig schnell, das Universum hat sich wahnsinnig schnell ausgedehnt, da macht diese Hubble-Konstante überhaupt keinen Sinn. Ja? Dann hat sich diese schnelle Ausdehnung verlangsamt, also dann, ne, wir sprechen davon, Sekundenbruchteil, ne, hat sich verlangsamt und ist zu einer quasi normalen Expansion geworden und die ist dann lange Zeit konstant geblieben. Ja. Und man hat aber erst, ist noch nicht so lange her, ja, vor ein paar Jahrzehnten, vor 20 Jahren, wie auch immer, dann durch die Beobachtung von extrem fernen Galaxien, Supernovae in extrem fernen Galaxien, weil man die eben so weit sehen kann, diese Supernovae, hat man dann, die haben wir miteinander verglichen und mit den Supernovae, die im näheren Universum passiert sind, verglichen und so weiter. Und dann ist man zu dem Schluss gekommen, also entweder waren diese Supernovae damals alle ganz anders, was keinen Sinn macht, wieso sollten die, ne? Oder es geht um eine andere Expansion des Universums, dass es halt einfach ein bisschen langsamer war, beziehungsweise dass wir jetzt in einer Phase der langsamen Beschleunigung sind. Ja, also diese Expansion beschleunigt sich zusätzlich noch. Ja, genau. Also die Hubble-Konstante ist keine Konstante. Es ist aber auch jetzt nicht so, dass sich die Expansion wahnsinnig schnell verändert, ja, abgesehen von dieser Inflationsphase ganz am Anfang, da war es verrückt. Und dann war sie aber recht lang quasi konstant. Die Expansion war konstant. Ja. Und jetzt ist es so, dass wir gerade erst quasi anfangen, dass diese beschleunigte Expansion beginnt jetzt, mehr oder weniger jetzt, ja?
Jetzt gerade.
Jetzt.
Von plus minus ein paar Milliarden Jahre.
Genau, so wie das immer ist im Universum mit den Dingen, die weit entfernt sind, ja. Genau.
Ja, dann kommt der nächste Punkt. Den geht's.
So, ich habe schon langsam ein bisschen den Überblick verloren, weil so viele Fragen doch
auch. Nein, wir haben.
Ja, genau, bin schon wieder da. Entfernungen und Koordinaten.
Ja, wollten auch viele wissen. Vor allem die Entfernungen. Also es haben viele sich tatsächlich überlegt oder gefragt, was jetzt, wie man jetzt in dem Kontext tatsächlich Entfernungen definiert. Also Fabian wollte wissen, irgendwie, ist es sinnvoll zu sagen, dass das, was einem x Lichtjahre entfernten Objekt beobachtbar ist, auch wirklich vor x Jahren passiert ist? Ja, das ist in dem Fall tatsächlich, ja, es ist sowohl sinnvoll als auch nicht sinnvoll. Es haben auch andere, Wiebke und Christoph haben Fragen schon auch mit konkreten Beispielen von Galaxien, die irgendwo entfernt sind, wo das Licht eine Zeit gebraucht hat. Und es war jede Menge Verwirrung, was Entfernungen angeht, was verständlich ist, weil es ja quasi unmöglich ist, in so einem dynamischen Ding wie unserem Universum, das sich halt ständig ausdehnt, etwas wie eine Entfernung zu definieren.
Es ist so, dass die, dass das Ding, das wir beobachten, das x Lichtjahre entfernte Objekt, wir beobachten das, was vor x Jahren passiert ist. Ja, und zwar war das Objekt damals x Lichtjahre von uns entfernt. Also wir beobachten, sagen wir jetzt mal, eine Galaxie vor 10 Milliarden Jahren und Das macht keinen Sinn.
Schau, probieren wir es so. Also wenn wir jetzt was sagen, wie was man jetzt irgendwie auch tatsächlich in vielen Artikeln liest und so weiter, das Licht dieser Galaxie hat 12 Milliarden Jahre bis zu uns gebraucht. Ja? Das ist eine Aussage, die man mal machen kann. Ja? Das kann man nämlich messen über die aus der Rotverschiebung zum Beispiel. Und das heißt jetzt aber nicht, dass diese Galaxie dann auch 12 Milliarden Lichtjahre unterwegs entfernt ist von uns, weil eben Entfernungen auf diesen Skala, beziehungsweise ich sage, du kannst in einem sich expandierenden Universum keine eindeutige Entfernungsangabe mehr geben. Das mit diesen 12 Milliarden Jahren, die das Licht unterwegs war, das nennt sich Laufzeitentfernung oder ich glaube irgendwie Light Travel Time. Das ist quasi halt tatsächlich irgendwie, das heißt quasi 12 Milliarden Lichtjahre ist halt die Zeit, die das Licht gebraucht hat, aber nicht die Entfernung. Man kann sowas definieren wie die mitbewegte Entfernung, das kann man auch ausrechnen. Das ist im Wesentlichen das, was wir vorhin erklärt haben, wo es darum geht eben, dass die Galaxie hat quasi ihr Licht ausgeschickt, das Licht hat sich auf dem Weg zu uns gemacht und während es unterwegs war, hat das Universum sich ausgedehnt. Ja? Also diese mitbewegte Entfernung, das ist eine Entfernungsskala, die größer wird, je größer das Universum wird. Und die sagt uns halt dann, wie weit diese Galaxie heute von uns entfernt ist. Ja? Aber nicht, wie sie, quasi das ist nicht, wo sie war, wie sie das Licht ausgeschickt hat, sondern das ist die.
Genau, weil da waren wir noch viel näher dran. Es ist ja in Wirklichkeit so, dass diese, sagen wir mal, das sind 10 Lichtjahre. Entfernung, was auch immer, oder bei Milliarden wahrscheinlich bei Galaxien, lange Zeit. Und das ist aber nicht, also eine 10 Milliarden Lichtjahre entfernte Galaxie wird heute ungefähr 30 plus minus Milliarden Lichtjahre von uns entfernt sein und war damals, wie sie das Licht ausgesendet hat, auch nicht 10 Milliarden Lichtjahre von uns entfernt, sondern da war sie noch viel näher, weil genau. Da war ja das Universum viel kleiner. Ja.
Genau, darum kannst du
auch waren nie in dieser Lichtlaufzeitentfernung.
Darum kannst du auch Entfernungen definieren. Also es gibt schon sowas, das nennt sich Winkeldurchmesserentfernung. Ich weiß gar nicht, wie es auf Englisch heißt. Aber
Angular Diameter Distance, ja.
Und da kannst du, weil eben
die habe ich oft verwendet.
Wie die Galaxie eben das Licht ausgeschickt hat, war sie uns näher. Ja, jetzt ist sie aber weiter weg. Das heißt, diese weit entfernten Galaxien, die wir beobachten, die haben halt ihr Licht abgeschickt, als das Universum noch jünger war als heute und kleiner war. Und das heißt, diese Galaxien, die sich dann von uns entfernt haben, während das Licht unterwegs ist, erscheinen uns größer, als sie es eigentlich sind, wenn das verständlich
ist. Ab einer gewissen Entfernung, ja. Also es ist so, dass wenn wir rausschauen ins Universum, werden die Dinge natürlich kleiner, je weiter sie weg sind. Und das geht auch eine ziemlich lange Zeit so, dass sie immer kleiner und kleiner und kleiner werden. Aber irgendwann dreht sich das dann um. Ja? Das heißt, wir schauen weit genug zurück, dass sich diese Entfernung, der Effekt des Kleinerwerdens durch die Entfernung und das kleinerwerdende Universum, dass sich das quasi dann ausbalanciert. Ja? Und dann werden die Dinge leicht größer. Das heißt, ihre scheinbare Größe am Himmel wird größer, je weiter ich zurückschaue. Das heißt, wenn ich mir eine Galaxie im frühen Universum anschaue, erscheint mir eine Galaxie, die 10 Milliarden Lichtjahre von uns entfernt ist, erscheint am Himmel größer als eine, die nur 5 Milliarden Lichtjahre entfernt ist. Okay?
Ja, also im Prinzip kannst du halt, das kannst du halt auch als Maß verwenden, wie weit die Galaxie war, als sie das Licht abgeschickt hat, das wir heute empfangen, kann man daraus ableiten. Mhm. Und das gleiche Spiel
genau, kann man, durch eine Art Winkel, genau.
Man kann das irgendwie, das gleiche Spiel kann man auch mit dem Licht machen, weil das Licht ja auch quasi stark, die Lichtwellen gedehnt werden, die Farben, die Frequenzen sich verschieben durch die Rotverschiebung und so weiter. Das heißt, du kannst auch über die Galaxien leuchten schwächer, als sie es eigentlich tun würden. Wir sehen die Galaxien schwächer leuchten, als sie eigentlich leuchten, weil das Universum sich ausdehnt und das Licht dabei gestreckt haben. Ja? Das heißt, auch da, genau. Du kannst halt, und kurz gesagt, bevor wir da jetzt noch zu verwirrend werden, die ganze Sache mit den Entfernungen, die so viele Hörerinnen und Hörer verwirrt, ist deswegen verwirrend, weil du halt auf diesen großen kosmologischen Maßstäben keine eindeutige Entfernung mehr angeben kannst. Das ist nicht möglich. Das funktioniert nur halt auf so kleinen Skalen von der Erde. Da kann ich eindeutig sagen, okay, das ist da, das Drum, das andere Drum ist da und dazwischen ist so viel Platz und Distanz und das ändert sich auch nicht, ja. Aber im Universum ändert sich eben alles. Da wird der Raum größer und da ist es halt wahnsinnig schwer, da kann es keine eindeutige Entfernung angeben. Insofern ist es verständlich, dass man da verwirrt ist.
Total. Es verwirrt mich auch immer wieder. Und man muss es dann einfach nochmal durchdenken und sich, Moment mal, was? Mist. Hey, schon wieder mich selbst ausgetrickst. Es ist wirklich, das Universum ist eine komplizierte Angelegenheit. Es liegt nicht an euch, es liegt am Universum.
Genau, jetzt sagen wir noch kurz die Frage von Ralf, das ist, kann man relativ gleich beantworten. Ralf wollte einfach nur wissen, gibt es im Universum ein Koordinatensystem? Kann man sagen, wie werden die Positionen von Sternen, Galaxien und so weiter bestimmt? Ah. Ja, also gibt es Koordinatensysteme, jede Menge. Also du suchst halt immer eins, das zu dem passt, was du wissen willst. Ja, also jetzt hier, wenn ich jetzt hier im Sonnensystem quasi interessiert bin, dann habe ich oft heliozentrische Koordinaten, da ist quasi der Ursprung, der Nullpunkt des Koordinatensystems das Sonnensystem und ich gebe halt dann die Position der Planeten halt in Bezug auf die Sonne an. Ja, wenn ich mit Sternen in der Milchstraße beschäftigt bin, dann beziehe ich mich halt oft vielleicht aufs Zentrum der Milchstraße. Wenn ich mit Galaxien beschäftigt bin, dann vermutlich, wo beziehe ich mich da drauf? Auf das Zentrum der lokalen Gruppe des Galaxienhaufens oder die größeren Koordinatensysteme wirst du wahrscheinlich verwendet haben. Was sind da die Nullpunkte? Wüsste jetzt gerade nicht.
Ja, die Koordinaten sind also von den Geschwindigkeiten genauso heliozentrisch. Also die Rotverschiebungen werden auch relativ zur Sonne quasi.
Ja, aber du brauchst ja irgendein System. Gemessen, ja. Irgendwas quasi, was sich. Das muss ja was weit Entferntes sein, wenn du jetzt quasi was sich nicht verändert, scheinbar. Also irgendwelche fernen Quasare oder irgendwie sowas, die halt von uns aus gesehen so weit weg sind.
Lustigerweise. Ist das ja für die Dinge, die weit entfernt sind, ist das ja nicht so wichtig, diese Genauigkeit, auch in den Positionen. Das ist ja eher relevant für nähere Dinge, also vor allem auch für die Raumfahrt, ne? Weil, wie ich sehe, hat Ralf da auch gerade New Horizons erwähnt. Und das habe ich auch letztens gelesen, wie ich mal wieder über Gaia recherchiert habe. Mein Lieblingssatellit. Die Mission ist so geil. Ja? Gaia hat auch unter anderem natürlich nicht nur die Milchstraßensterne vermessen, sondern jede Menge andere Dinge. Irgendwie ein paar, weiß ich nicht, 100.000 Quasare extrem genau vermessen. Und die wurden bei New Horizons herangezogen zu einer genauen Positionsbestimmung, weil die Sterne durch ihre Bewegung dann nicht mehr genau genug sind, um dieses Raumschiff dementsprechend zu steuern. Und da haben sie einfach quasi in einer Blitzaktion haben sie gesagt, oh shit, der Kurs stimmt eigentlich irgendwie nicht mehr. Irgendwas ist da komisch. Ja? Entweder ist es, die Kamera hat einen Fehler oder irgendwas. Und dann haben sie diese neue, gerade erst veröffentlichten, diesen Positionskatalog von den Quasaren hergenommen und den Kurs von New Horizons an diesem Quasar-Koordinatensystem quasi, an diesem Grid angeglichen. Und das hat extrem gut funktioniert, ja. Also das ist aber etwas, was man jetzt für sehr weit entfernte Objekte eigentlich nicht wirklich braucht. Ja, also die haben, wenn ich jetzt einen Galaxienhaufen mir anschaue, dann interessiert mich, dann haben die genauso einfach die Himmelskoordinaten, ja, Alpha und Delta, die wir messen in den Beobachtungen. Dann richte ich mein Teleskop drauf und dann schaue ich mir an, wie sich die relativ zueinander, wie die relativ zueinander positioniert sind. Ja. Und da geht es nicht um solche wahnsinnigen Genauigkeiten.
Genau, also das ist wie bei
der Raumfahrt.
Ja, also ich weiß nicht genau, was Ralf gemeint hat mit der Position, wie man die Position von Sternen, Galaxien bestimmt. Also wir bestimmen sie natürlich erstmal in Bezug auf uns. Ja, also wir stellen uns vor, wir sind im Mittelpunkt des beobachtbaren Universums und stellen was uns halt quasi sind. So, verwenden das ein System, das im Wesentlichen genauso funktioniert wie Längengrad und Breitengrad auf der Erdoberfläche und projizieren das einfach auf den Himmel. Und da heißt es halt dann irgendwie Rekdaszension und Deklination und ist noch ein bisschen komplizierter, weil es irgendwie so mit dem Himmel mitrotiert und so, aber im Prinzip ist es genau das Gleiche. Wenn es jetzt darum geht, absolute Positionen zu bestimmen, ja, das macht halt
im Raum
wenig Sinn aus all den Gründen, die wir gerade erklärt haben. Und wenn es um Raumschiffe geht, dann braucht man halt irgendwie etwas, was sich in Bezug auf das Raumschiff nicht zu bewegen scheint. Und das war dann eben das, was du erzählt hast, eben die Quasare, also die Zentren, die hellen Zentren weit entfernter Galaxien, die aus Sicht des fliegenden Raumschiffs im Sonnensystem sich halt nicht zu bewegen scheinen und die man deswegen da so als Referenzpunkt nehmen kann.
So ist es.
Gut, dann machen wir zum Schluss noch ein paar schnelle, kurze Fragen. Und die kann man
wirklich. Das hat schon das letzte Mal so gut funktioniert.
Nein, ich glaube, die kann man wirklich. Wir sind ja schon eine Zeit lang unterwegs hier mit der Folge. Die können wir, glaube ich, wirklich kurz beantworten. Also, Dirk wollte noch wissen, was ist außerhalb des Universums? Also, das haben wir im Prinzip vorher schon beantwortet. Also, bezieht sich auch auf den nächsten Punkt, was Leon wissen wollte. Gibt es mehrere Universen und was halten Sie von der Theorie der Paralleluniversen? Ja, also, wenn es Paralleluniversen gibt, dann wäre halt außerhalb des Universums der Raum, in dem die anderen Universen drin sitzen. Aber auch das ist was, ja, da kann man nicht wirklich was drüber sagen. Also die Sache mit den Paralleluniversen würde viel zu weit führen, um die jetzt hier kurz zu beantworten. Da kann man vielleicht irgendwie, wenn Bedarf ist, mal in einer anderen Folge ausführlicher drüber reden. Aber es gibt halt in den letzten...
Wir können ja mal eine Folge mit wirren Theorien machen.
Ist das nicht jede Folge? Aber... Nee, aber ja, da gibt's auch genug Material, da hast du recht, ja. Aber vielleicht nur wirklich kurz, also diese Geschichte mit den Multiversum, Paralleluniversum, das ist halt was so in den letzten Jahrzehnten, sagen wir mal so in der modernen Naturwissenschaft aufgetaucht ist, aus verschiedenen Ecken gekommen ist, die eben alle sagen, dass unser Universum eben vielleicht doch nicht alles ist, also das, von dem wir dachten, dass es alles ist, doch nicht alles ist. Also so, dass man eben festgestellt hat, dass es vielleicht mehr als nur die drei Raum- und die eine Zeitdimension gibt und dass unser 3+1 dimensionales Universum eingebettet in einen höheren dimensionalen Raum ist, in dem sich andere vierdimensionale Universen bewegen, die halt dann quasi ja, kollidieren, interagieren, was auch immer können. Das stammt so aus der modernen Quantenmechanik, also beziehungsweise aus der Stringtheorie eigentlich genauer, also der hypothetischen Weiterentwicklung der Teilchenphysik. Es gibt die Geschichte, also aus der Quantenmechanik kommt diese Geschichte mit der vielen Welteninterpretation, also dass quasi unterschiedliche, weil man ja in der Quantenmechanik nicht exakt angeben kann, wie jetzt ein Teilchen quasi ist, sondern du kannst quasi nur so eine Wellenfunktion, eine Wahrscheinlichkeitsverteilung angeben und wenn du das irgendwie halt mathematisch buchstäblich interpretierst, dann schaut es halt aus mathematisch wie ein Haufen überlagerter Universen, in denen alle das Teilchen sich leicht unterschiedlich verhält und wenn du halt genau hinschaust, dann suchst du halt quasi ein Universum aus und die anderen, die gibt es aber halt trotzdem noch. Wirklich, ich verlinke was, wo ich das mal genauer aufgeschrieben habe. Und dann gibt es halt noch die aus der Inflationstheorie kannst du auch theoretisch ableiten, dass es mehrere Universen gibt, wenn du dir vorstellst, dass halt diese Inflation nicht ein Ding war, sondern dass sich quasi irgendein hochdimensionales Universum plötzlich wahnsinnig schnell per Inflation aufgepustet hat und diese Inflation halt nur in einem Eckchen davon aufgehört hat und aber überall sonst weitergegangen ist und dann hört es irgendwo anders auf und so sind halt in diesem gewaltigen inflationären Universum, Multiversum kleine so nicht mehr expandierende Universen entstanden. Also es gibt jede Menge Hypothesen aus vielen verschiedenen Richtungen, die alle auf die eine oder andere Art ein Multiversum postulieren. Was man davon hält oder was ich jetzt davon halte, du kannst gleich sagen, was du davon hältst, aber ich finde das alles interessant, aber es sind halt alles Hypothesen, die rein im Wesentlichen aus der Mathematik geboren sind und für die es absolut keinen Anhaltspunkt aus der Beobachtung gibt und für die es auch so gut wie keine potenziellen Beobachtungen gibt. Also nicht nur, dass man nichts beobachtet hat, was diese Paralleluniversen, Multiversumshypothesen stützt, man hat auch so gut wie keine Idee, was für Beobachtungen man überhaupt anstellen könnte, um das zu stützen. Also insofern finde ich es interessant, aber mehr Bedeutung würde ich dem vorerst nicht beimessen, weil man halt wirklich nichts drüber sagen kann. Das halte ich davon.
Ja, total. Also das ist halt leider so, was man irgendwie nicht beobachten kann. Kann man natürlich spekulieren, soll man auch spekulieren. Ist wahnsinnig interessant. Ich habe da jetzt auch keine starke Meinung dazu in Wirklichkeit. Also, ja, warum auch? Aber finde diese ganzen potenziellen wirre Theorien, habe ich es vorhin genannt, teilweise auch gar nicht so wirr, also oft schon. Das finde ich auch sehr interessant. Und vielleicht macht man da ja halt einfach mal irgendwie auch mehr dazu.
Wirre Theorien. Okay, schau mal.
Genau.
So was trinken dazu.
Es wird lustig, zu Silvester vielleicht.
Die Folge wird am 29. Dezember ausgestrahlt.
Ah, okay.
Das ist ja, ein bisschen knapp.
Stimmt. Bisschen knapp. Nächstes Jahr vielleicht.
Okay.
Ah, na gut. Super. Haben wir jetzt vieles beantwortet oder? Fast alles oder noch nicht ganz?
Können noch eins, noch das was? Kannst du kurz vielleicht noch sagen, da geht es wieder um Galaxien. Das war nämlich eine Frage, die sowohl Timo als auch Bob gestellt haben, nämlich die wollten wissen, alles im Universum rotiert, aber was ist mit dem Universum selbst? Also ist es denkbar, fragt Timo, dass sich Galaxien ebenfalls um ein unbekanntes Universalzentrum bewegen, rotieren? Und Bob wollte wissen, rotiert vielleicht das Universum selbst, also das gesamte Universum selbst? Also das ist im Wesentlichen die gleiche Frage zweimal gestellt. Rotiert das Universum?
Okay, naja, also bei all dem, was wir bis jetzt über das Universum da von uns gegeben haben, würde das Konzept der Rotation des gesamten Universums natürlich eigentlich keinen Sinn ergeben. Ne? Es ist so, dass die größeren Strukturen im Universum haben schon auch eine Bewegung, es ist aber meistens keine Rotation. Also die großen Galaxienhaufen und so weiter, die haben meistens eher eine chaotischere, ungeordnetere Art, sich zu bewegen. Da fliegen alle Galaxien auf ihrer eigenen Bahn, auf ihrer eigenen anders ausgerichteten Bahn durch die Gegend und das meiste bewegt sich dann auf das Zentrum der Masse irgendwie zu oder drumherum, aber eben aus unterschiedlichen Richtungen, oben, unten, quer dazu. Das heißt, eine Gesamtrotation, soweit mir das bekannt ist, gibt es nicht. Oder liege ich da falsch?
Ja, ich weiß weniger als du darüber, weil du beschäftigst dich mit den großen Trümmern im Universum. Aber ich weiß, dass ich habe eine Arbeit gelesen, das ist schon eine Zeit lang her, das war 2012. Da hat man untersucht, wie rum sich Spiralgalaxien drehen. Weil die können sich ja im Wesentlichen halt links rum oder rechts rum, vereinfacht gesagt, oder halt im Uhrzeigersinn gegen den Uhrzeigersinn einspiralisiert sein. Und prinzipiell würde man denken, dass es da jetzt halt irgendwie, dass das Universum da keine Vorliebe hat, ob die jetzt links rum oder sich rechts rum drehen. Und hat dann auch untersucht, das war eben auch mit so Citizen Science Projekten, glaube ich, hat einfach mal jede Menge Bilder von Galaxien angeguckt, um zu schauen, sind die tatsächlich die Drehsinne gleich verteilt. Und zumindest in dem Datensatz von damals hat man einen leichten Überschuss von Galaxien gefunden, die sich gegen den Uhrzeigersinn drehen. Und weiß nicht wirklich, warum das so ist. Also,
aber was bedeutet Uhrzeigersinn in dem Zusammenhang?
Ja,
weil wenn ich nach links schaue und nach rechts schaue, ist ja der Uhrzeigersinn dann dementsprechend genau die andere Richtung.
Ja, das war vielleicht falsch, aber du kannst quasi in der Spirale, die kann quasi in die eine Richtung spiralisieren und in die andere, also diese Händigkeit, glaube ich, heißt das physikalisch. Mhm. Also, aber es gibt auf jeden Fall, du kannst eine Spirale auf zwei fundamentale Arten, unterschiedliche Arten sich einspiralisieren lassen. Und die kriegst du dann irgendwie auch nicht ineinander.
Ah, du meinst, ob sie mit der Orientierung oder mit der, wie auch immer, wenn man sagen, die Richtung der Spiralarme rotiert oder dagegen?
Nee, es ging in dem Fall ging es nicht um die Bewegung, sondern wirklich nur um den Anblick. Ja? Also du kannst, also wie die Spirale quasi jetzt wirklich, wie die Spirale spiralt.
Ob sie sich quasi mit den Enden der Arme nach vorne oder nach hinten bewegt, ne? Leading oder Trailing nennt man das.
So, vermutlich. Also ich glaube, es hat wirklich nur was mit nichts mit der Bewegung, also nicht mit der Rotation der Galaxie selbst zu tun, weil die kann man ja nicht so einfach messen, sondern wirklich nur, wenn du hast, das geht um das Bilder von Galaxien. Ja, du schaust die Galaxienbilder an und einmal ist die Spirale quasi, wenn ich jetzt quasi ansetze, das ist eine Spirale, dann kann ich die einmal quasi im Uhrzeigersinn zeichnen, die Spirale.
Einmal kann ich sie gegen den Uhrzeigersinn zeichnen. Es geht um die Orientierung der Spiralarme.
Genau.
Okay.
Und da war die Frage, das sollte eigentlich, hieß es in der Arbeit, da soll es keinen Grund geben, wenn man sich jetzt irgendwie ausreichend viele solcher Bilder anschaut, dass es da quasi keine Gleichverteilung existiert. Und tatsächlich hat man aber einen leichten Überschuss gefunden von den Gegenuhrzeigerspiralen. Und eine der Hypothesen, ich habe tatsächlich, das ist nicht mein Fachgebiet, ich habe das damals in meinem Blog drüber geschrieben und seitdem nicht mehr verfolgt, was draus geworden ist. Ich habe gerade geschrieben, man hat hier, glaube ich, 12.000 Galaxien, 15.000 untersucht und ich habe geschrieben, das sind zu wenig verglichen mit der Gesamtzahl, die es gibt. Man wird mindestens ein paar Millionen Galaxien untersuchen müssen, um eine wirklich verlässliche Statistik zu bekommen. Das wird aber in Zukunft durchaus möglich sein. Neue Weltraumteleskope wie zum Beispiel Gaia können diese Daten sammeln.
Oh.
Also vermutlich wird irgendwer irgendwo dran sitzen und die Gaia-Daten dementsprechend auswerten. Aber eine der Hypothesen war eben, dass tatsächlich, wenn das Universum quasi als Gesamtes irgendwie einen Drehsinn hat, dann könnte sich der eben auch auf die Galaxien irgendwie übertragen und dann kriegst du halt einen Überschuss an Galaxien, die sich in eine bestimmte Richtung drehen. Das war da die Idee hinter dem. Aber meines Wissens nach gibt es da noch keine neuen und verlässlichen Daten dazu. Also insofern müssen wir auch diese Frage, rotiert das Universum mit?
Davon habe ich auch irgendwie noch nie gehört. Von mir ist jetzt auch gar nicht klar, wie die Orientierung der Spiralarme in einer Galaxie mit der Rotation.
Vielleicht war das eigentlich alles Quatsch.
Universum, also,
das war
ein Paper. Zusammenhängen sollte.
Es ist in Physics Letters B veröffentlicht, also tatsächlich ein begutachtetes Journal. Und der Typ, der es veröffentlicht hat, war jemand von Lawrence Technological University in Michigan. Ja, also es ist zumindest irgendwie, waren jetzt keine kompletten irgendwie führenden Leute. Aber
Numpties, okay.
Wir wissen es nicht, ob das Universum rotiert.
Wir wissen es nicht.
Aber was cool wäre, das ist etwas, vielleicht mal kurz, um den Leuten nochmal hier etwas Wirres vorzusetzen, bevor wir die Folge beenden. Wenn das Universum rotiert, dann könnte es Zeitreisen geben, denn das war eine Theorie von Kurt Gödel, der jede Menge wirre Theorien in die Welt gesetzt hat, und der hat festgestellt oder mathematisch bewiesen, dass du geschlossene zeitartige Kurven hast in einem Universum, das rotiert. Beziehungsweise anders formuliert, in einem rotierenden Universum kannst du dich auf eine Art bewegen, sodass du nach einer langen, 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 langen Milliarde Jahre dauernden Reise nicht an deinem Ausgangspunkt ankommst, sondern an deinem Ausgangspunkt zu einer anderen Zeit ankommst. Das hat Kurt Gödel bewiesen, aber bis jetzt wurde noch kein rotierendes Universum gefunden, in dem man das ausprobieren kann.
Schade. Obwohl, es wäre dann auch irgendwie ein Zeichen, dass es wahrscheinlich nicht so ist, weil sonst, die Dinge mit den Zeitreisenden ist ja immer, wenn es geht, dann müssten die ja schon da sein, weil dann ist es ja in der Zukunft schon entdeckt worden.
Ja, aber vielleicht so, gibt es im Universum einfach viel, viel coolere Dinge als uns. Das darf man auch nicht außer Acht lassen.
Ja, genau. Interessiert niemanden, uns vorbeizuschauen. Das ist durchaus möglich. Wir wissen es nicht. Aber ich finde jetzt die wirre Theorienfolge immer immer reizvoller in Wirklichkeit. Mal. Vielleicht machen wir das ja wirklich nochmal.
Ja. Wir haben auch noch einige Fragen zum Ende des Universums bekommen, aber die machen wir dann irgendwann mal woanders in einer anderen Folge, weil wir jetzt dann doch zum Ende dieser Folge kommen. Und zum Ende, kleiner Spoiler, also wir wissen auch noch nicht wirklich viel über das Ende des Universums. Also es ist, das Universum ist generell rätselhaft.
Da gibt es ein paar ziemlich coole YouTube-Videos aber. Zum Ende des Universums, ja.
Wissenschaftlicher oder so Weltuntergangsspinner?
Schon. Also man weiß wirklich noch nicht, also es ist ja halt eine schon wissenschaftliche, schon eher auf Wissenschaft begründete, sagen wir mal so, die ganz cool sind, wo man so ein bisschen einen Eindruck bekommt und sich dann denkt, oh fuck, ja.
Ja, das war die...
Hört euch das an.
Ja. Das war jetzt unsere Spezialfragenfolge zum Universum. Ich fürchte fast, dass diese Folge vermutlich mehr Fragen nach sich ziehen könnte in unserem Postfach, als wir jetzt hier beantwortet haben.
Jetzt geht's erst so richtig los. Ist ja auch okay. So nur dann weiß man, dass man eine Frage richtig beantwortet hat, wenn sie noch weitaus mehr Fragen nach sich zieht.
Ja, wir werden irgendwann mal auch noch eine Spezialfolge zu den ganzen Fragen über schwarze Löcher machen, die wir im Laufe der Zeit bekommen haben. Die werden wir auch nochmal irgendwo gesammelt beantworten.
Jetzt fangst du an, da groß Dinge anzukündigen, ha?
Naja, es ist ja nächstes Jahr zu Weihnachten.
Ja, hast du ja.
Nein, also irgendwann dazwischen. Aber ansonsten geht's dann im neuen Jahr 2021 weiter mit der nächsten regulären Folge und der nächsten coolen Geschichte über das Universum.
Genau. Habt einen guten Rutsch. Feiert nicht zu viel. Wisst ihr, Corona und so.
Genau. Kein Feuerwerk, das macht dann den Himmel schmutzig. Dann können wir nichts mehr beobachten. Der ganze Ruß wollen wir auch nicht.
Wollen wir auch nicht, nein. Sonst wollen wir was. Ja.
Mehr Fragen an Fragen wird. Das Universum.
Mehr Fragen. Ja.
Ja, habt einen schönen...
Alles Liebe und bis bald.
Genau. Habt einen schönen Jahreswechsel und wir... hören uns im nächsten Jahr. Tschüss.